Brainflix, der Podcast über Psychologie im Film.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herzensfilme hier bei Brainflix. Und heute bin ich mal wieder nicht alleine, denn an meiner Seite ist natürlich wieder die Christiane.
Hallo.
Und heute haben wir das erste Mal auch einen Gast bei uns, der liebe Stefan. Hallo.
Ja, hallo zusammen.
Stefan, möchtest du dich kurz vorstellen, unseren Hörern und Hörerinnen?
Genau, wie schon gehört, ist mein Name Stefan, Gianferrari genau gesagt. Ja, eigentlich bin ich nicht so bekannt, man kennt mich aber, wer auf Twitter unterwegs ist, unter dem Handle Gianferrari S. Ich tweete da gerne so, ja, über Filme, Serien, bin auch in dieser Bubble, aber teilweise auch ein bisschen Privates. Und natürlich, wie alle Filmliebhaber, bin ich auf Letterboxd unterwegs, da ebenfalls unter meinem Namen Stefan Gianferrari. Und ich denke, wer sucht, findet mich bestimmt.
Na, das hoffe ich doch.
Ja, wir haben uns ja auch über Twitter kennengelernt. Also da sind wir auf jeden Fall auf dich aufmerksam geworden, weil du ja auch schon mal ein paar Gastspiele in Podcasts hattest. In der Second Unit warst du, ne?
Genau, in einer Folge der Oscars Unit dieses Jahr.
Genau. Hat man dich sonst schon mal irgendwo gehört?
Ja, bei der Bildnachwirkung, bei Juri und Nenad.
Ah ja.
Letztes Jahr im Horror-Oktober und dieses Jahr im Japanuary, in diesen Filmreihen, die hier so durch Film-Twitter geistern.
Ja, sehr schön. Und dann sind wir dann quasi heute das dritte Format, in dem du auch auftrittst. Und für uns ist es die Premiere und ich bin schon ein bisschen aufgeregt. So. Es ist schon ein anderes Erlebnis.
Ja, genau. Aber das schaffen wir schon und... Ja, wollen wir das Thema vorstellen, um was es heute geht?
Ja, heute geht es um Zeitreisefilme und Zeitschleifenfilme. Also wir haben es alles, im Grunde haben wir alles in einen Topf gepackt und das Ganze unter dem Deckmantel Sci-Fi-Filme stecken wollen. Aber es sind jetzt auch ein paar Filme dabei, die kann man eigentlich nicht als Sci-Fi bezeichnen, weil das einfach, wo einfach das wissenschaftliche Konzept dahinter fehlt, wo einfach Zeitschleifen so in das Alltagsleben von Leuten aus dem Hier und Jetzt eingebaut wurden. Aber das ist halt einfach so. Wir sind ja frei in unserem Format und müssen ja hier keine Regeln aufstellen.
Ja, wir können tun und lassen, was wir wollen. Und das tun wir auch heute. Und ja, also wir haben das ja ein bisschen jetzt, also wie gewohnt, wieder in 10 Filme eingeteilt, die wir vorstellen. Da ist auch die Reihenfolge dann nicht so gehandhabt, dass wir jetzt von 1 nach 10 gehen, also nach der besten Liste. Mhm. Also nicht der letzt vorgestellte Film ist dann der beste, sondern das ist wild durcheinander gewürfelt. Wir haben es trotzdem ein bisschen unterteilt, also in Zeitschleife und Zeitreisefilme. Mhm. Also zuerst werden wir auch dann die Zeitreisefilme vorstellen und dann die Zeitschleifefilme. Ja, Stefan, du hast ja jetzt auch die letzten Tage da nochmal ein paar Filme dir angeschaut, also den Großteil, den wir jetzt vorstellen werden. Wie hat dir das denn so gefallen, mal wieder solche Filme anzuschauen, bewusst?
Ja, ganz gut. Ich bin ja so, was Sci-Fi angeht, früher habe ich eigentlich immer gedacht, so, das sind nicht so meine Filme. Mhm. Aber so in den letzten Jahren, wo ich mich intensiver mit Filmen beschäftigt habe, ist mir dieses Genre immer besser immer mehr ans Herz gewachsen, wie auch die Horrorfilme. Und ja, es liegt sicher auch daran, dass ich große Lücken hatte, teilweise auch 2, 3 Klassiker oder mehrere Klassiker nie gesehen habe. Und ja, ich bin jetzt froh, dieses Special genutzt zu haben, um 2, 3 Lücken geschlossen zu haben, aber auch 2, 3 Filme meiner Jugend wieder mal gesehen zu haben, nach mehreren Jahren. Und ja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, habe ich da vor allem heute an meinem freien Tag noch ein paar nachgeholt. Und auch in den letzten Tagen konnte ich da wirklich mich durch diese Zeitreisefilme schauen.
Und da hast du auf jeden Fall deine Zeit in Anführungsstrichen gut genutzt.
Genau. Ja.
Ja. Genau. Ja, mich würde jetzt mal interessieren, welche Klassiker hast du denn so nachgeholt, die so auf deiner Liste standen?
Ich habe wirklich 12 Monkeys noch nie gesehen.
Mhm. Okay.
Oder, nie, oder komplett verdrängt. Mhm. Und auch die Zeitmaschine
ja.
habe ich noch nie gesehen. So diese zwei großen Filme habe ich wirklich verpasst. Und ja. dann gab es sonst noch kleinere, die ich noch nicht gesehen habe.
Da haben wir was gemeinsam. Ich habe nämlich auch die Zeitmaschine jetzt zum ersten Mal geguckt. Da kommen wir dann gleich auch drauf zu sprechen. Ja. Bevor wir anfangen mit den Filmen, ne, wir sind ja Brainflix, wir befassen ja. uns hier ein bisschen mit Wissenschaft und deswegen wollte ich mal ein bisschen was dazu sagen, wie einfach, also wie Zeitreisen im Blick der Wissenschaft gesehen werden. Und ich habe ein Buch, das habe ich vor Jahren schon mal gelesen, das nennt sich Der Stoff, aus dem der Kosmos ist, von Brian Greene. Und das ist ein Mega-Buch. Also wer sich irgendwie für Kosmologie, für die Beschaffenheit unseres Kosmos interessiert, dem kann ich das wirklich wärmstens ans Herz legen. Das ist ein laienwissenschaftliches Buch, also das kann jeder lesen. Man muss zwar wirklich mitdenken, so, weil auch die Relativitätstheorie zum Beispiel erklärt wird, aber und Quantenmechanik und all so ein Kram. Aber ich fand es wirklich super. Und relativ gegen Ende des Buches geht er eben auch auf Zeitreise ein, also inwiefern das aus Sicht der Wissenschaft möglich ist und inwiefern da auch verschiedene, was ist eigentlich der Plural von Paradox? Paradoxien? Paradoxa?
Paradoxon? Nee, Paradox.
Paradoxon ist es?
Nee, ist Singular. Ist Singular, ja. Paradoxino.
Also wie verschiedene Paradoxinos sich auswirken könnten. Und man muss ja erstmal sagen, wir reden immer von zwei verschiedenen Arten von Zeitreisen. Ne? Einmal in die Vergangenheit und einmal in die Zukunft. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass Zeitreisen in die Zukunft wesentlich realistischer sind als die in die Vergangenheit. Und ich lese jetzt einfach mal ein bisschen was vor hier. Jetzt ist das Licht in dem Zimmer hier, wo ich bin, so dumpf, dass ich meine Markierung hier kaum mehr sehe. Ich habe auch selber ein Handylicht hier. Also ich lese euch jetzt was vor und ihr müsst aber ein bisschen zu dieser, naja gut, es ist noch nicht so eine späte Stunde, aber ein bisschen aufmerksam sein, ja? Mhm. Gut, ich fange mal an. Also es geht um Zeitreisen in die Zukunft. Wären wir in der Lage, uns in der Zeit so frei zu bewegen wie im Raum, würde unser Weltbild nicht nur eine Veränderung erfahren, es würde die radikalste Erschütterung in der gesamten Menschheitsgeschichte erleiden. Angesichts so ungeheuerlicher Konsequenzen bin ich immer wieder verblüfft, also das sagt der Autor hier, wie wenig Menschen sich klar machen, dass es die theoretischen Grundlagen für eine Art der Zeitreise derjenigen in die Zukunft schon seit Anfang des letzten Jahrhunderts gibt. Als Einstein in der speziellen Relativitätstheorie die Beschaffenheit der Raumzeit untersuchte, entwarf er auch einen Fahrplan für die Reise in die Zukunft. Wenn Sie sehen möchten, was auf dem Planeten Erde in 1000, 10.000 oder 10 Millionen Jahren geschieht, teilen Ihnen die Gesetze der Einsteinschen Theorie mit, wie Sie es anstellen müssen. Sie bauen sich ein Fahrzeug, das, sagen wir, 99,999999996% der Lichtgeschwindigkeit erreichen kann. Dann jagen Sie mit Höchstgeschwindigkeit einen Tag, 10 Tage oder etwas mehr als 27 Jahre, gemessen auf der Uhr Ihres Schiffes, ins All hinaus, drehen um und kehren immer noch mit Höchstgeschwindigkeit zur Erde zurück. Bei Ihrer Rückkehr sind 1000, 10.000 oder 10 Millionen Jahre Erdzeit verstrichen. So, das ist erstmal so im Grunde das Prinzip, wie man dank der Relativität der Raumzeit durch die Zeit in die Zukunft reisen könnte.
Ja.
Und sowas Ähnliches gibt es ja auch in Filmen. Also das ist zwar nicht in den Filmen, die wir heute vorstellen, aber bei Interstellar spielt es ja zum Beispiel.
Oder Planet der Affen ist das auch so.
Ach echt?
Mhm. Ja, also von Charlton Heston. Also
ach so, okay, den habe ich noch nicht gesehen.
Ja. Da wird das auch aufgegriffen.
Das ist eine Möglichkeit, die theoretisch bestünde, aber wir haben einfach noch nicht die Technologie dazu.
Hm.
Also da hapert es einfach an der Technologie.
Und wie sieht das mit der Vergangenheit aus?
Ja, da ist es wesentlich komplizierter, denn, und das finde ich so schön, dass er das im Buch hier so schön beschreibt, weil im Grunde beschreibt er hier viele Sachen, die auch in Filmen, die wir dann gleich besprechen werden, thematisiert werden. Denn bei Reisen in die Vergangenheit treten da halt diese Paradoxinos auf. stellt euch dieses Standardszenario vor, jemand reist in die Vergangenheit, um seine eigene Geburt zu verhindern. So, und da schreibt er hier zu diesem Szenario, in vielen fiktionalen Kontexten geschieht dies durch Gewalt, also dass er seine eigene Geburt verhindern möchte. Doch auch weniger dramatische Maßnahmen könnten ebenso wirksam sein. Etwa wenn sie ihre Eltern daran hindern würden, sich kennenzulernen. Das Paradoxon ist klar. Wie könnten sie auf der Welt sein und insbesondere, wie könnten sie in die Vergangenheit reisen und ihre Eltern daran hindern, sich kennenzulernen, wenn sie nie geboren wären? Stellen Sie sich vor, ich würde eine Zeitmaschine bauen und 10 Jahre in die Zukunft reisen. Also das ist jetzt noch eine andere Art des Paradoxons. Nach einem raschen Mittagessen suche ich das nächste Internetcafé auf, um zu sehen, welche Fortschritte in der Stringtheorie gemacht worden sind. Dort wartet eine wunderbare Überraschung auf mich. Ich lese, dass alle ungelösten Fragen beantwortet sind. Es besteht kein Zweifel mehr daran. Die Stringtheorie ist die vereinheitlichte Theorie des Universums, die Weltformel. Und dann forscht er ein bisschen nach und dann entdeckt er, von wem diese neue Theorie kommt, und dann entdeckt er überraschenderweise, dass seine eigene Mutter diese Theorie aufgestellt hat und liest dann den Artikel von ihr und ist total hingerissen von der scharfsinnigen und überzeugenden Gedankenführung. Und dann entdeckt er in diesem Artikel, dass seine Mutter ihm dafür dankt, dass sie ihn, dass er sie eingeführt hat in diese Welt der physikalischen Theorien. Und so reist er dann quasi wieder in die Gegenwart und guckt sich das dann so an, wie seine Mutter da so, also die müsste dann ja langsam anfangen zu schreiben, weil er hat ja auch das Datum gesehen, dieser Veröffentlichung, und merkt halt, irgendwie kriegt sie das nicht so richtig hin und die hat immer noch keine Ahnung. Und was macht er? Er gibt ihr natürlich Hinweise, was sie da schreiben muss. Und er kennt ja jetzt mittlerweile diese Theorie, weil er die gelesen hat. Und dann schreibt er hier noch: als ich ihren Artikel in der Zukunft gelesen habe, hat er einen so tiefen Eindruck auf mich gemacht, dass er mir deutlich und klar im Gedächtnis geblieben ist. Statt sie also selbst die Entdeckung machen zu lassen, etwas, was immer unwahrscheinlicher erscheint, sage ich ihr, was sie schreiben soll und sorge dafür, dass sie alles genauso zu Papier bringt, wie ich es von der Lektüre ihres Online-Artikels her in Erinnerung habe. Und da ergibt sich wieder dieses Paradoxon, was wir ja zum Beispiel auch bei Terminator haben. Da werden
was
wir gleich
in total vielen Zeitreisefilmen auch vorkommt.
Genau, dass man sich fragt, wessen Idee war das jetzt?
Ist genauso gestern, den wir geschaut haben, Time Crimes, auf den wir auch dann noch nachher zu sprechen kommen.
Also das sind wirklich total interessante Dinge und das kann man hier in dem Buch alles so ein bisschen nachlesen. Und er geht dann auch noch, da will ich jetzt überhaupt nicht drüber sprechen, weil ich habe von Physik einfach zu wenig Ahnung. Er geht dann auch noch darauf ein, wie das jetzt technisch umsetzbar wäre und wie das mit verschiedenen Gesetzmäßigkeiten vereinbar ist und so weiter. Im Grunde sagt er, bei Reisen in die Vergangenheit gibt es 2 Möglichkeiten, wie das sich gestalten könnte. Einmal gibt es die Möglichkeit, dass, wenn du jetzt in die Vergangenheit reisen möchtest, um beispielsweise deinen Vater zu ermorden, dann könnte es einmal die Möglichkeit geben, dass alles, also dass du einfach nicht dazu kommst, den zu ermorden, weil quasi die Vergangenheit feststeht. Dass die Vergangenheit so ist, dass du immer schon da warst und immer versucht hast, den umzubringen, aber es hat nicht geklappt und deswegen wurdest du dann geboren. So. Und die andere Möglichkeit ist, und da kommen wir dann zu Donnie Darko dann auch zu sprechen, dass ich quasi mit der Zeitreise, also dass du dich ab dem Zeitpunkt der Zeitreise in einem Paralleluniversum befindest. Und dort dann natürlich die Möglichkeit besteht, dass quasi nur eine Kopie deines Vaters ist, den dort tatsächlich umzubringen. Wodurch dann das Paradoxon auch wieder gelöst wäre. Also so viel schon mal, um die Gedanken so ein bisschen in Wallung zu bringen, Und insofern können wir dann jetzt anfangen.
Ja, Christiane, dann nenn uns mal den ersten Film auf der Liste.
Ja, der erste Film auf der Liste ist Die Zeitmaschine von George Pell aus dem Jahr 1960 und ich gebe jetzt wieder eine ganz kurze Inhaltsangabe dazu. Ja. Im Jahr 1899 konstruiert der Londoner Wissenschaftler George eine Maschine, mit der er in die Zeit reisen kann. Auf dem Weg in die Zukunft erlebt er im Schnelldurchlauf die beiden Weltkriege und wird 1966 mit einer atomaren Apokalypse konfrontiert, der er durch eine weitere Flucht nach vorn entkommt. Punkt. Im Jahr 802.701 stößt er auf eine atavistische, in Klammern primitive Vorfahren, menschliche Zivilisation, die sich in Eloys und Morlocks aufteilt.
Das in der Klammer, das war eigentlich nur für mich.
Achso, ja, dann hättest du den Satz gleich so formulieren können, dass ich das...
Weil, damit ich mir das merken kann mit den atavistisch, also. Was das bedeutet.
Ja,
okay. Ja, aber das lassen wir jetzt einfach mal drin. Ja,
ja. Ja, ja, Stefan, du hast den auch zum ersten Mal gesehen. Wie ist denn so dein allgemeiner Eindruck zu diesem Film gewesen?
Ja, es war sehr witzig, weil der Stuhl ist mir sehr bekannt vorbekommen. Der ist ja da bei den... Oh, wie heißt die Serie?
Big Bang Theory.
Genau, Big Bang Theory. Yeah. Da wusste ich dann, da kommt der her. Mhm. Und ja, es war sehr interessant, weil der Film ja 1960 spielt, so nach den ersten beiden Weltkriegen und sich die Welt oder Amerika gerade im Kalten Krieg befindet. Und so, ja, in einer Zeit, wo es immer Kriege gab, und das wird dann da auch so behandelt. Und das fand ich sehr interessant, so dieser Krieg, Frieden, wie das da behandelt wird und so auf diese Zeit zurückzuschauen. Und eben so diese paar Sachen, die man aus der Popkultur kennt, dann wirklich mal zu sehen.
Mhm. Ja, das ging mir auch so. Also auch als ich die Zeitmaschine zum ersten Mal gesehen habe, ich habe mir das bei der Big Bang Theory Folge ehrlich gesagt nicht so genau angeguckt, aber da dachte ich so, Mann, der hat schon echt Mühe gegeben, da noch irgendwie schöne barocke Ornamente Muster so drauf zu malen. Ja. So, wo ich dachte, okay, das finde ich jetzt schon mal total unrealistisch, aber okay, gut. Und ich fand das vor allem so witzig, als er dann im Jahr 1966 war, was ja dann zum Zeitpunkt des Films schon die Zukunft war, weil er ist ja aus dem Jahr 1960, dass dort schon alles total futuristisch ist, so, ja, obwohl es nur 6 Jahre weiter ist, wo die dann irgendwelchen silbernen Anzügen rumlaufen und da vor der, ist es auch eine atomare Katastrophe? Ja, genau, da geht eine Atombombe hoch, ne? Genau, wo sie dann dort flüchten.
Ja, und das ist ja, das thematisiert er ja, also diese Angst vor dem Atomkrieg, die ja damals geherrscht hat. Ja, ich fand das ja auch, also was mir besonders gefallen hat an dem Film, war diese ganze Ausstattung. Ne? Also schon allein, weil der halt 1960 gedreht wurde und da wurde halt noch mit viel Kulisse gearbeitet und auch Kostümen und das hat mich unglaublich fasziniert an dem Film. Ich muss aber auch sagen, so, wenn man sich solche Filme heutzutage anschaut, da wirkt halt vieles auch ein bisschen seltsam. Also besonders auch so dieses Overacting von dem Typen, ne?
Ja.
Das war schon stark übertrieben oftmals, besonders als er so dann diesen starken Beschützer gespielt hat, ne, zum Schluss hin.
Ja,
das war
ja
schon etwas peinlich manchmal, aber okay. Aber ich kann solchen Filmen das irgendwie nicht krumm nehmen heutzutage. Also ich finde das ja immer irgendwie auch charmant auf eine gewisse Art und Weise. Man darf das auch nicht mit heutzutage so vergleichen, aber mir hat er irgendwie, also das, solche Filme lösen in mir immer so ein wohliges Gefühl aus. Also, wo ich mich einfach so wohlfühle, weil das einfach schön aussieht und weil das auch so was Gemächliches hat, so dieses Erzähltempo und diese ganze Atmosphäre. Und dann auch noch diese Geschichte, dieser Science-Fiction-Ansatz, ne, der ja auch, also heutzutage findet man das lächerlich, aber damals war das schon, da haben die ja versucht, da irgendwas zu zeigen, wie es mal sein könnte, ne, und auf eine gewisse Art und Weise dann schon etwas witzig heutzutage.
Ja, ja.
Besonders die Kampfchoreografie da in der Höhle. Die
ja, diese Morlocks sahen eh total lächerlich aus.
Ja, ja, ja. Das war
aber ich konnte mich da gut unterhalten. Ich habe da auch alleine ein bisschen lachen müssen.
Ja,
ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich finde es vor allem krass, dass sie da wirklich rigoros das mal durchgezogen haben und in eine so unfassbar entfernte Zukunft gereist sind.
Das hat mich auch beim ersten Mal schauen überrascht, also dass der so weit in die Zukunft gekommen ist. Das fand ich dann auch ganz interessant, wie die das so darstellen, aber das ist ja, naja, okay. Also ob das wirklich in 800.000 Jahren auf der Erde wirklich so aussehen würde oder ob es die Erde dann überhaupt noch gibt, das sei mal dahingestellt. Aber
also die Erde wird es noch geben, aber ich glaube, wenn wir so weitermachen, wird es die Menschen nicht mehr geben.
Ja, okay. Aber das zeigt ja der Film eigentlich auch ganz gut, also so, dass die Menschen sich ja auch quasi selbst zerstört haben und dass sie dann auch in so einer Art, schon in so einer primitiven Art und Weise leben.
Mm.
Ja,
Nur wobei man darf da im Grunde auch nicht näher drüber nachdenken, ne? Weil das, da kommen dann so viele Logiklöcher.
Natürlich.
Also wenn ich mir allein schon vorstelle, wo die ihre Klamotten bitte herhaben, die halt aussehen wie heutzutage, also die Kleider, die da anhaben, die könnte man heutzutage auch so im Laden kaufen. Die sahen jetzt nicht besonders futuristisch, aber auch nicht besonders primitiv aus so. Und ich dachte mir, die wollen mir jetzt nicht ernsthaft erzählen, dass diese Morlock-Dinger die Kleidung von denen nähen, ne? Also
die waren ja irgendwie noch primitiver als diese Menschen, die da oben gelebt haben.
Was?
Diese Morlocks, die haben noch primitiver gewirkt als die Menschen oberhalb.
Ja, genau. Ja. Die waren ja auch, das waren ja auch Kannibalen, ne, die ja quasi die Menschen dazu gezüchtet haben, um als Nahrungsquelle zu dienen. Wo ich aber auch dachte, also das war irgendwie eine ganz merkwürdige Vorstellung, weil ich denke mir so, okay, wenn man effizient irgendwie Menschen züchten möchte, dann kann man das anders machen, als sie da in diesem komischen, ich nenne es mal Paradies aufwachsen. Gut, das ist jetzt aber auch, glaube ich, das geht jetzt zu weit, meine Gedankengänge hier. Ja, aber ich fand den auch wirklich sehr charmant und es geht ja hier nur um die Reise in die Zukunft, wobei reist er ganz am Anfang nicht auch nochmal in die Vergangenheit?
Nein.
Ach so, okay.
Tut er nicht. Also er reist natürlich dann wieder zurück in seine Gegenwart, aber an sich reist er jetzt nicht zurück, also später als 1899.
Ja, deswegen haben wir auch kein Paradoxon dabei.
Genau.
Was aber auch mir noch aufgefallen ist, und das zieht sich auch durch Zeitreisefilme so ein bisschen durch, ist, was auch irgendwie verständlich ist, sobald er seinen Leuten da erzählt hat, hier, übrigens, ich habe eine Zeitmaschine und guckt euch das mal an, dass er dann sofort für verrückt gehalten wird. Ne? Mhm. Auch als er den klar machen wird, so, übrigens, ich war schon mal in der Zukunft oder so. Und das konnte ich halt überhaupt nicht nachvollziehen, wie die Leute da reagiert haben. Weil ich dachte, ihr werdet hier irgendwie eingeführt als Doktoren, als Wissenschaftler und interessiert euch nicht dafür, dass gerade so ein kleines Modell vor euren Augen verschwunden ist. Die sagen dann sofort so, ja, ach komm hier, das ist Blödsinn und gehen dann einfach. Also da konnte ich mich gar nicht
mit interessieren. Na, die tun das ja einfach als Zauberei ab. So, naja, du könntest das ja einfach so verschwinden lassen mit einem Zaubertrick.
Ja, ja.
Ja, da hat mir auch so ein bisschen die Neugierde gefehlt bei denen.
Ja.
Aber okay.
Aber eben das, was ich sagen wollte, dass eben Leute, die behaupten, in der Zeit reisen zu können oder auch behaupten, Zeitreisende zu kennen, dass die halt für verrückt erklärt werden. Ne? Das finden wir auch noch in anderen Filmen.
Ja, da kommen wir ja auch nochmal in anderen Filmen darauf.
Genau.
Also wie zum Beispiel 12 Monkeys ist das ja auch so.
Ja. Und das ist ja auch was heutzutage einfach auch so sein würde. Ne? Ich meine, stell dir vor, heutzutage käme jemand wie dieser Protagonist hier, der sagt, ich habe eine Zeitmaschine und ich war übrigens im Jahr 800.000 irgendwas. Da würde man auch denken, so, okay.
Ja, da würde ich ihn auch erstmal als verrückt abstempeln.
Ja.
Vielleicht gibt es ja wirklich Zeitreisende, wir wissen es nur nicht, weil wir die alle als verrückt abstempeln.
Ja, kann sein, ne?
Und die sind jetzt alle irgendwo in einer Haianstalt.
Ja, mag sein.
Ja. Ja, möchte noch jemand was dazu sagen zu die Zeitmaschine? Oder können wir zum nächsten Film übergehen?
Also
können wir zum nächsten.
Ja, okay. Wir gehen zum nächsten.
Gut. Was haben wir denn noch auf der Liste?
Da kommt jetzt als nächstes Terminator 2. Also wir haben jetzt Terminator 2 ausgewählt, weil der uns einfach besser gefällt als Terminator 1.
Deutlich besser, finde ich.
Und der ist von James Cameron aus dem Jahr 1991. Und darum geht es um Folgendes. Los Angeles im Jahr 1994. Zwei Terminatoren aus dem Jahr 2029 suchen nach dem jungen John Connor, dem zukünftigen Revolutionsführer. In letzter Sekunde kann der von Connor in der Zukunft programmierte T-800 den Jungen vor der Killermaschine T-1000 retten. Nachdem John den T-800 das Versprochen abgenommen hat, niemanden zu töten, befreien die beiden Johns Mutter Sarah und entkommen abermals nur knapp den Attacken des T-1000. Gemeinsam wollen sie den 1997 bevorstehenden atomaren Holocaust verhindern.
Ja, da geht es auch wieder um eine atomare
Katastrophe,
wie bei Die Zeitmaschine. Nur ist dieser Film von der Tonalität und auch von der Machart komplett anders als Die Zeitmaschine. Ja, und es ist ein, wie schon gesagt, ein Film von James Cameron. Und ja, dementsprechend kann man da auch viel Action erwarten und viel Effekte und eine bombastische Story und alles drum und dran. Also was man so kennt von James Cameron, was man gewohnt ist. Und ja, also der baut ja auf den ersten Teil auf Terminator 1 von 1984. Und ja, ist dann so eine konsequente Weiterführung davon, um diese ganze Zeitreise-Thematik. Und ich finde ihn ziemlich klasse, also weil er einfach ziemlich gute Action liefert, auch heutzutage noch. Und ich muss auch sagen, also der ist ja von 1991 und der bietet echt noch richtig gute CGI-Effekte. Und das waren ja so mit die ersten CGI-Effekte, die so eingesetzt wurden im Filmbereich. Und dafür lassen die sich noch echt gut anschauen, finde ich.
Ja, finde ich auch. Also gerade das CGI, finde ich, ja, sieht teilweise noch sogar besser aus als bei schlechtem CGI heute im Kino. Und dann denke ich schon, ja.
Ja, das stimmt sogar.
James Cameron, man kann denken über ihn, was man will, aber so technisch sind seine Filme schon immer der Zeit voraus.
Das stimmt. Oder?
Ja.
Das muss man echt lassen. Also da schafft er auch immer wieder so richtig neue Maßstäbe halt im Filmbereich. Also hat er ja mit Terminator 2 geschafft so. Auch schon mit Terminator 1 eigentlich schon so einen Maßstab gesetzt. Und dann hat er es ja später ja auch noch mit Titanic, ne, oder dann auch zuletzt mit Avatar. Also hat er ja den 3D-Bereich dann revolutioniert. Und das hat er ja damals mit Terminator 2 genauso gemacht. Und das ist schon ziemlich beeindruckend, wie gut der noch aussieht heutzutage. Oder was sagst du, Christian?
Ja, sehe ich genauso. Also man kann den wirklich sehr, sehr gut gucken. Mit Terminator 1 habe ich da schon eher so meine Probleme. Diese eine Szene, wo der Terminator sich da verarztet und man einfach sieht, dass es eine Puppe ist, da habe ich wirklich so meine Probleme mit. Das hat man hier halt einfach nicht. Ne? Das sieht halt schon alles ziemlich gut aus. Und was ich sagen muss, was James Cameron, oder da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten, was sich auch durch die Filme von James Cameron zieht, das sind halt die starken Frauenfiguren. Ne?
Das
ist klar, dass mir das auffällt und dass mir das besonders gefällt so, weil die Sarah Connor, die ist halt hier in dem Film auch eine Insassin in einer Psychiatrie, weil sie auch behauptet, hier, ich kenne jemanden, der durch die Zeit gereist ist und der hat mir gesagt, dass das und das und das passieren wird und deswegen müssen wir das und das und das tun und wird natürlich auch für komplett verrückt gehalten und dort auch ziemlich mies behandelt in dieser Psychiatrie. Und wie sie halt eingeführt wird, ne, mit diesem schulterlosen Top, wo sie einfach mal die Mega-Muckis hat und da trainiert in ihrem Zimmer, da denke ich einfach, da geht so mein Herz auf, ne? Weil ich denke mir so, ja, genau solche Frauenfiguren will ich sehen, ne?
Aber das wird auch so als selbstverständlich dargestellt.
Ja.
Also es wird jetzt nicht so unbedingt herausgestochen, ne? Also es wirkt da schon natürlich, ne? Und auch der Geschichte entsprechend.
Mhm.
Ne? Sie bereitet sich ja auch vor dafür, ne? Und deswegen trainiert sie ja auch. Ja, das hat ja nicht, das ist ja nicht ohne Grund so, warum sie so aussieht, ne?
Ja.
Und ja, das finde ich auch ziemlich gut. Also,
ja, und es ist halt auch eine Figur, die die Dinge in die Hand nimmt. Ne? Die lässt sich jetzt nicht durch den Terminator, der dann auftaucht, lenken. Oder also sie ist halt die Bestimmerin, die sagt, wo es lang geht und was jetzt gemacht werden muss. Ne?
Mhm.
Das gefällt mir ziemlich. Genau, und hier haben wir es jetzt tatsächlich mit einer Zeitreise in die Vergangenheit zu tun, denn der Terminator kommt ja aus der Zukunft.
Ja, genau.
Und der zweite auch.
Und dadurch entstehen dann auch ganz, ganz schön viele Mehrzahl von Paradox. Paradoxien, sage ich jetzt einfach mal. Jetzt denke ich mir wieder was Neues aus. Aber da entstehen ganz schön viele Paradoxien.
Kannst du das mal ganz kurz schildern, wie eigentlich.
Ah, das ist immer so schwierig, das so nachzuerzählen.
Stefan, kannst du das?
Ja, Stefan, komm, übernehm du.
Das ist gemein. Wir machen das gemeinsam.
Ja, wir erarbeiten uns das gemeinsam. Wer möchte anfangen?
Also, in der Zukunft, im Jahr 2000, was habe ich gesagt, 29, also aus diesem Jahr kommen halt die beiden Terminatoren ins Jahr 1994, weil sie den John Connor töten wollen. Also anders gesagt. Der eine will den töten, der andere
also
will den beschützen.
Also der T-1000 möchte den töten und der T-800 möchte den retten.
Genau, weil der John Connor in der Zukunft mal eine Revolution gegen die Maschinen anführen wird, weil die Maschinen quasi die Menschen unterjochen möchten oder das tun in der Zukunft. So, es geht ja um den Kampf Maschine gegen Mensch und John Connor ist da eben der Rebell, der offenbar da schon eine ernsthafte Bedrohung für die Roboter darstellt, weil sonst müssen sie sich ja nicht darum kümmern.
Ja, und es sei noch vorab gesagt, also im ersten Teil war es so, dass dieser Terminator, also gespielt von Arnold Schwarzenegger, da noch der Feind war. im zweiten Teil ist er somit, also ist, das ist auch so dieser Twist, der dann kommt in dem Film, dass er dann eigentlich der Gute ist. Also man denkt erstmal am Anfang, okay, ne, im ersten Teil war er der Böse, okay, der ist wieder auf der Jagd nach John Connor. Mhm. Er ist also wieder der Böse, aber dann kommt raus irgendwann, er ist der Gute und er wurde von John Connor selbst geschickt, um ihn zu retten. Und diesmal ist halt dieser T-9000, meinte ich, T-9000, also ich will schon T-9000 hier reinkriegen. Also der T-1000 ist diesmal der Oberschurke. Und das ist so ein ziemlich overpowered Terminator.
Ja,
Den kann man kaum besiegen, weil die Besonderheit des Terminators ist, dass der aus flüssigem Metall besteht. Und egal, was passiert, der steht immer wieder auf.
Mhm. Und das Paradoxe daran ist ja, und da haben wir uns ja auch während des Films schon die ganze Zeit drüber unterhalten, weil mich das so, das hat mir so unter den Nägeln gebrannt, weil ich dachte die ganze Zeit, okay, wenn, jetzt kriege ich das auch nicht mehr richtig zusammen, also im Grunde, dadurch, dass der Terminator, also ich rede jetzt von dem Arnold Terminator, der T-800, dadurch, dass der am Ende noch existiert, ist das ja ein Zeichen dafür, dass die Maschinen erfunden werden. Und deswegen ist ja der ganze Plan der Sarah Connor und ihres Sohnes, diesen ursprünglichen Computerchip, von dem alles ausging, zu zerstören, komplett fruchtlos, weil dann müsste ja eigentlich der Arnold Schwarzenegger dann in dem Moment verschwinden.
Naja, eigentlich müsste auch der John Connor verschwinden.
Genau.
Weil der dann nicht geboren worden wäre.
Ja, das kommt ja noch dazu.
Weil dieser Kai im ersten Teil nie gekommen wäre, deswegen.
Genau, der Vater von John Connor kam ja auch aus der Zukunft.
Genau.
Also es ist alles total verworren.
Ja. Ging dir das auch so, Stefan? Warst du auch total verwirrt oder hast du da besser, bist du da besser durchgestiegen?
Nein, es ist schon ein bisschen so, dass man so denkt, eigentlich muss es ja gut ausgehen. Aber das ist ja oft bei Filmen so, dass man eigentlich weiß, ja, er wird schon gut ausgehen. Mhm. Weil eben sonst müsste spätestens, wo der T-1000 dann John Connor tötet, müssten sie sich ja in Luft auslösen.
Also eigentlich wie bei Zukunft zum Beispiel, ne? Wo die dann einfach verschwinden. So. Ja.
Genau. Müssen sie langsam vom Foto verschwinden.
Ja, genau.
Ja.
Genau, zumindest wenn man sagt, dass alles quasi im selben Universum spielt. Wenn man jetzt sagen würde, nach dieser Theorie, die ich gerade vorgestellt habe, dass sich ein Paralleluniversum, dass es dann in einem Paralleluniversum spielen würde, dann wären die ganzen Paradoxinos aufgelöst. So. Aber ich ziehe das jetzt durch. Aber wir wissen ja nicht, wie James Cameron das alles hier interpretiert. Und im Grunde spielt es ja auch gar keine Rolle, weil es ist ja ein Unterhaltungsfilm. Und ich finde, der unterhält schon ziemlich gut.
Ja, das macht er auf jeden Fall.
Ich habe dich gerade unterbrochen. Du wolltest noch was sagen, Stefan.
Ja, ich wollte einfach sagen, ja, das ist ja immer so ein bisschen die Frage bei Zeitreisefilmen. Denke ich jetzt drüber nach und versuche jetzt alles logisch zu verstehen und da die Lücken zu schließen, oder glaube ich einfach das, was mir gezeigt wird und genieße es einfach mal.
Ja, ja.
Und ja, ich habe da immer beim Schauen dann eher so angefangen, dass ich das einfach mal geglaubt habe.
Ja.
Und dann, ja, es ist einfach so gegeben und dann eher später oder jetzt bei der Besprechung eben, dass man so denkt, irgendwo macht immer alles keinen Sinn oder eben doch Sinn. Oder.
Ja, man darf solche Filme wirklich nicht wissenschaftlich sehen. Also das,
manche schon, ne?
Ja, manches kann man da schon, also wie zum Beispiel Interstellar, das ist ja dann schon, ne, der auch so einen wissenschaftlichen Anspruch hat. Aber zum Beispiel Terminator, also wo will der denn wissenschaftlich sein? Also sowas wird es einfach nie geben.
Ja, natürlich. Aber
wer weiß.
Ja, okay.
Ich mache mir solche Gedanken halt trotzdem. Ich will das jetzt trotzdem irgendwie so verstehen so und dahinter steigen, wie das jetzt funktionieren könnte. Ich bin da vielleicht auch, weiß nicht, ob ich da ein Sonderfall bin, aber mir ist es halt wichtig, das zu verstehen, wie das Konstrukt dahinter aussehen könnte.
So. Ja, ich verstehe dich schon, aber ich denke mir dann irgendwann auch so, ach komm, jetzt genieße den Film. Denk nicht zu sehr drüber nach.
Ja.
Weil da kommst du immer an diesen Punkt, wo du dann sagst, nee, das kann nicht funktionieren. Und dann hat man dann auch irgendwie keinen Spaß mehr dran.
Mhm.
Ich denke mir auch manchmal so, wenn ich mit dir solche Filme gucke, so, ach, du siehst das jetzt bestimmt wieder total kritisch. Ah, jetzt kann ich den Film nicht so genießen.
Ach komm, so schlimm ist es nicht. Ja. Aber was ich zu dem Film noch sagen möchte, der ist halt auch echt witzig so, ne? Also gerade der Anfang, wo der Terminator eingeführt wird und sich dort erstmal die Klamotten von dem einen Typen und dann noch die Sonnenbrille holt.
Der ist halt so drüber, also der ist an manchen Stellen so drüber, dieser Film.
Ja.
Und auch so unglaublich 80er, 90er so.
Ja.
Also das finde ich einfach so charmant. Das finde ich genauso charmant wie zum Beispiel Zeitmaschinen, diese 60er oder 50er so. Und das ist halt wieder so charmant 80er, 90er, so, wo einfach alles so drüber ist, wo die Action einfach so over the top ist die ganze Zeit.
Mhm.
Ja. Also heutzutage könnte es so einen Film wie Terminator 2 einfach gar nicht mehr geben.
Ja, dann wäre es halt wieder so, dann hätte es wieder so einen Nostalgie-Touch, ne?
Ja, ja, okay. Dann ist es wieder so gewollt, aber ja. Auch so die Sprüche da drin mit Hasta la vista, Baby und sowas.
Ja.
Naja, okay, ne? Das konntest du wirklich nur damals bringen.
Ja.
Ja, fällt euch sonst noch was ein so zu dem Film? Wollt ihr noch was besprechen dazu? Ist das für euch ein richtig guter Film oder? Ja, Stefan?
Ja, zuerst, ich habe da noch so ein Trivia auf IMDb gelesen,
ja.
Also dass dieses Hasta la vista Baby bringt der Arnold Schwarzenegger $85.716, weil er 15 Millionen Gage bekommen hat und 700 Wärter ihm sagt. Also pro Wort, pro Wort hat er über $20.000 verdient.
Ja, krass.
Und, also auch no problemo. Schon 40.000 Frank oder Dollar.
Das ist nur ein Problem. Ja, im ersten Teil war es sogar noch weniger. Da waren es, glaube ich, noch nicht mal über 100 Wörter, die er da gesprochen hat. Da war noch wortkarger. Weil es hat mich dann gewundert, ich habe es nämlich irgendwo mal gehört, dass er da ziemlich wenig Worte sagt. So. Und dann ist mir aufgefallen, in Terminator 2 redet er ganz schön viel. Und dann dachte ich mir, das muss ja dann im ersten Teil gewesen sein, wo er richtig wenig redet.
Ja.
Also im ersten ist er wirklich sehr wortkarg. Und da hat er noch nicht diese Sprüche gebracht, wie Hasta la vista Baby und sowas. Ja.
James Cameron weiß, wie man Schwarzenegger einsetzen muss.
Ja, ja, genau, richtig.
Mit guten Sprüchen, wenig Dialog und als Maschine, dann fällt das Schauspiel auch nicht so auf.
Das stimmt, aber ich muss auch sagen, so Arnold Schwarzenegger ist da wirklich die perfekte Besetzung dafür. Also das passt einfach so sehr zu ihm.
Ja.
So dieses reduzierte Spiel und einfach so durchrennen. Er rennt ja noch nicht mal, er läuft einfach langsam irgendwo durch.
Ja, ja.
Ja,
aber auch Robert Patrick aus T-1000, der ist auch einfach eine Maschine, wie der so läuft, ohne zu atmen.
Ja, den finde ich auch,
das ist auch perfekt cool besitzt.
Ja.
Ja.
Hm.
Ich habe mich so gegen Ende gefragt und wahrscheinlich habe ich da einfach mal wieder nicht aufgepasst. Warum ermordet der die ganzen Leute nicht einfach, bis du gesagt hast so, ach guck mal, der setzt es wirklich um, was ihm gesagt wurde, dass er keinen mehr ermordet.
Genau. Weil er immer in die Knie, in die Beine geschossen hat.
Ja, und auch als er diese Granaten auf die Autos geworfen hat, dachte ich so, werf die doch dahin, bevor die Leute schon weggerannt sind. Ist doch viel effektiver, aber da habe ich mal zwischendurch gepennt. So.
Ja, offensichtlich.
Ja.
Ja,
ja, cool, dann sind wir uns einig, das ist ein sehr guter Film und wer den noch nicht gesehen hatte, sollte das auf jeden Fall mal tun.
Mhm. Ja, bitte nur Terminator 1 und 2, also die restlichen kann man wirklich vergessen, das kann man auch nochmal dazu sagen, oder?
Ja, glaube ich schon und da kommt ja jetzt bald auch ein neuer, ne?
Mhm. Aber dann auch wieder von James Cameron, also zumindest soll er den produzieren.
Weißt du da mehr drüber, Stefan?
Nein, also ich habe da auch mal ein bisschen gehört, aber ich habe es dann wieder vergessen oder verdrängt oder ein bisschen, ja.
Ja.
Ich warte mal, bis denn da wirklich mehr kommt, weil es wurde ja auch schon mehr angekündigt und Cameron ist ja auch jetzt bei Avatar mal für die nächsten 10, 15 Jahre beschäftigt, oder? Also vielleicht hat er auch eine Zeitreisemaschine gebaut und hat sie schon lange gedreht. Und,
ja, das kann gut möglich sein.
Also wenn jemand, dann eher, ne?
Obwohl ich ja persönlich der Meinung bin, der sollte sich nicht so sehr auf Avatar da konzentrieren, sondern lieber ein neues Franchise oder einen neuen Film irgendwie drehen, also der nichts mit der Thematik zu tun hat, weil Avatar, also der eine Film reicht für mich irgendwie vollkommen in diesem Universum. Aber
wer weiß, was er da noch aus dem Hut zaubert, ne? Vielleicht sind wir alle hin und weg.
Ja, vielleicht, ne, man hat ja auch damals schon zu Avatar, als der angekündigt wurde, ich dachte mir auch so, okay, blaue Männchen und das sieht alles nicht so toll aus, das wird doch nix und so. Und dann wurde es der erfolgreichste Film ever und vielleicht wird der nächste Avatar noch besser und noch erfolgreicher, wer weiß.
Ja, zweimal hat das geschafft. immer erfolgreich.
Ja, ja, genau.
Oder oft.
Ja, also so die letzten Filme waren eigentlich wirklich alle erfolgreich. Kann man so sagen.
Mhm.
Okay, nächster Film?
Ja, dann kommen wir zum nächsten Film und das ist mein persönliches Highlight hier natürlich, weil das ist mit so einer meiner absoluten Lieblingsfilme, nämlich Donnie Darko von Richard Kelly aus dem Jahr 2001. Mhm. Und da geht's darum, im Oktober 1988 steht eine amerikanische Kleinstadt kurz davor, dem Ende der Welt beizuwohnen. Es ist die Heimatstadt von Donnie Darko, einem brillanten, aber gepeinigten Teenager, der von furchterregenden Visionen geplagt wird, deren Bedeutung nur er kennt. Mit seiner Schulkameradin und Seelenverwandten Gretchen und einer mysteriösen Ex-Lehrerin muss er die seltsamen Vorkommnisse in seiner Schule, seinem Zuhause und seinem Leben enträtseln, bevor ihm ein grauenerregender Hase namens Frank vollends den Verstand raubt. Ja, Julius, ich fange mal mit dir an. Du hast ja diesen Film vorher immer nur so halb geguckt, weil du eingepennt bist. Ja. Jetzt hast du es endlich mal bis zum Ende geschafft. Was sagst du dazu?
Naja, auch beim zweiten Mal schauen ist mir so aufgefallen, dass ich den Film, glaube ich, schon einmal das voll geschaut habe, also ne, von vorne bis hinten. Also, weil mir total viele Szenen bekannt vorkamen, aber ich konnte die alle nicht mehr so richtig zuordnen. Und beim zweiten Mal schauen jetzt oder beim, ich weiß nicht, fünfmal schauen, aber jetzt halt das erste Mal so richtig in voller Länge, muss ich sagen, ich bin nicht schlauer als vorher. Also, ich war erstmal ziemlich verwirrt am Ende. Und weiß auch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also ich finde den teilweise auch richtig gut. Ich mag die Atmosphäre. Also ich mag ja auch solche Art von Filme. Also David Lynch zum Beispiel. Ich liebe ja David Lynch Filme. Also sowas, das erinnert mich auch so ein bisschen an zum Beispiel Lost Highway oder sowas. Also wo man nicht so richtig weiß, was das Ganze soll. Aber was irgendwie doch so eine interessante Sogwirkung hat. Ja, und ich mag ja auch Jake Gyllenhaal, zählt zu meinen Lieblingsschauspielern mit. Da ist er auch noch richtig süße Anfang 20 so oder sogar noch jünger, ich weiß es nicht genau. Aber da zeigt er auch schon, dass er eigentlich ganz gut schauspielern kann. Und auch der restliche Cast, also ist ja zum Beispiel Drew Barrymore ist noch dabei, ne? Die spielt ja diese Lehrerin. Oder sogar Patrick Swayze, den finde ich, ist so ein kleines Highlight in diesem Film. Mit seiner, na, was spielt er da nochmal für einen Typen? So ein Motivationscoach oder sowas, ne? So ein bisschen esoterisch veranlagt und so. Ganz schön strange, aber ja, also dieser ganze Film hat so komische Szenen zwischendurch und dann auch noch dieser Hase, ne, dieser Frank, der dann drinne vorkommt, wo man auch nicht so richtig weiß, was der soll. Und ja, ich könnte den auch jetzt nicht wirklich so zusammenfassen. Also da hätte ich jetzt echt ein Problem. Aber ich fand den an sich sehr interessant. Also und der lädt auf jeden Fall dazu ein, den nochmal sich anzuschauen, um das irgendwie dann so vollends zu erfassen, das Ganze. Ja, aber Christiane, du kennst dich ja viel besser damit aus. Ne?
Ja, aber bevor ich hier gleich abnörde und Lobhudelei überlasse ich erstmal Stefan das Wort.
Ja.
Ja. Zuerst mal ein Fun Fact zu meinem Leben oder zu meinem Leben mit Donnie Darko.
Ja.
Das Ganze ging so, dass ein Freund von mir sagt, ja, schau mal den Film, der ist richtig gut. Nur meint er Donnie Brasco und ich habe das irgendwie falsch verstanden oder falsch gegoogelt und habe Donnie Darko geschaut und gesagt, ja, das war irgendwann in meinen Teenagerjahren. Und ich habe den geschaut und dann habe ich gesagt, ja, ist schon ein bisschen kompliziert und so. Und er sagte, was, das ist so ein Mafia-Film. Ja, ich habe es dann gemerkt, aber ja, so habe ich dann Donnie Darko das erste Mal gesehen, per Zufall von einem Tipp, der gar nicht Donnie Darko war. Und ich habe ihn, glaube ich, dann nochmals gesehen und dann seit da, ja, jetzt gut 10 Jahre nicht mehr, bis heute, und haben wieder geschaut. Und aber das war auch ein bisschen gut, weil ich kannte so die Eckpfeile noch und natürlich Frank und so weiter. Aber er hat mich wieder gekriegt, weil ich nicht mehr wusste, was hier eigentlich abgeht. Und der spielt ja auch ein bisschen mit dem so über die Spielzeit, dass man immer so, ja, eben sich so wundert, was passiert hier eigentlich und was, ja. Weil es wird ja relativ früh auch von Zeitreise gesprochen im Film, aber eigentlich passiert gar keine Zeitreise. Man denkt immer so, ja, was hat denn der jetzt mit Zeitreise auf sich? Und das bleibt ja relativ lange verborgen.
Das stimmt, ja. Das, also wenn man sich hinterher nicht noch mit dem Film so richtig auseinandersetzt und nachschaut, was es mit diesem Buch, was im Film erwähnt wird, auf sich hat, bleibt es einem auch komplett verborgen. Ne? Wie Julius Dier, der sich nicht danach noch damit auseinandergesetzt hat. Und es gibt ja noch diesen Director's Cut, wo das alles viel mehr in den Blickpunkt gelenkt wird, den ich wirklich nicht mag, weil dadurch, finde ich, viel von der Atmosphäre verloren geht. Für mich ist auch die Atmosphäre und die vielen kleinen Kleinigkeiten, die drinstecken, die sind für mich halt das, was Donnie Darko ausmachen. Nicht so sehr der Zeitreise-Fakt oder generell, was mir da über Zeitreise vermittelt wird. Also ich zum Beispiel, wenn ich den Film beginne zu schauen, das Erste, was man so sieht, ist das Auto von Frank, dieser rote Sportwagen, der wegfährt, wo aber noch überhaupt nicht klar ist, wer Frank ist und dass der überhaupt irgendwie eine Rolle spielen wird und dass auch nicht klar ist, dass er gerade die, wie hieß die Schwester nochmal im Film, Elizabeth, glaube ich, ne, oder?
Weiß ich gar nicht mehr. Elizabeth.
Genau, der sie dann nach Hause bringt und sie kommt ja dann ne, nach Hause und ach, ich weiß, ich könnte da so abschwärmen oder die Mutter, die im Garten liegt und Stephen Kings S liest.
Wir müssen da wohl mal eine eigene Folge drüber machen.
Ja, oder? Definitiv. Da steckt einfach so viel drin und ich liebe diese Motivationsvideos, wo du siehst halt, wir spoilern ja hier alles, ne? Also Leute, haben wir das am Anfang eigentlich gesagt?
Nein, haben wir nicht.
Ach Mist, das haben wir nur im Vorgespräch gesagt. Ne?
Ja.
Okay, wir spoilern jetzt alles. In diesem Motivationsvideo wird auch schon klar, dass mit diesem, jetzt habe ich den Namen vergessen von dem Motivationstypen.
Ich weiß nur Patrick Spacey, sag einfach Patrick
Jim
Spacey.
Jim Cunningham, ah, ja. Genau.
Oh, sehr, danke.
Dass der Jim Cunningham auf kleine Jungs steht, weil da ist ja so ein kleiner Junge in diesem Video, der sagt so, I'm not afraid anymore. Und in diesem Video packt er diesen kleinen Jungen an den Hintern. Und das sind so ganz kleine Sachen, die halt so bitter böse sind. Ja, eben, genau, das
aber
fällt
jetzt,
einem nicht auf.
Jetzt fällt mir die Szene wieder ein, ja, stimmt.
Ja.
Oh Mann.
Oh, ich liebe das. Oder auch diesen Talentwettbewerb, ne? Wo du einfach diese kleinen Mädchen in ihren, naja, sexy ist ja zu viel gesagt, aber in diesen sehr körperbetonten Kostümen hast, die da irgendwelche Performances absolvieren und gleichzeitig fackelt Donnie Darko das Haus von dem Jim Cunningham ab, wo sich dieses Kinderpornostudio wo es entdeckt wird und so. Also da steckt so viel Gesellschaftskritik drin und so viel Satire auch und boah, ich liebe das einfach. Ich kann auch nicht wirklich ich spreche ja total zusammenhangslos darüber, weil mir so viele verschiedene Szenen in den Kopf kommen, die ich einfach so liebe daran.
Ja, lass es einfach raus.
Ja, wie gesagt, wir müssen dann nochmal eine extra Folge drüber machen. Und also im Grunde ist es ja ein Coming-of-Age-Film, halt mit Zeitreise-Mystery-Elementen, könnte man so sagen. Ja. Und er hat im Grunde auch alles, was ein Coming-of-Age-Film so haben muss. Also du hast halt irgendwie ne, die Schule, du hast die Bullies in der Schule, die dann irgendwie fertig machen, du hast die erste Liebe, du hast natürlich die obligatorische Halloween-Party mit drin, wo dann er zum ersten Mal mit seiner Freundin schläft und so, weil er dann auch schon merkt, okay, das ist irgendwie der letzte Abend so auf dieser Welt. Ne, das ist ja dann der Zeitreisefaktor. Ich kann euch das auch gerne mal kurz erklären, wenn ihr möchtet. So.
Ja, aber wenn's kurz ist, ja. Dann.
Ja, im Grunde ist es total, also im Grunde ist es so simpel, dass man sich hinterher fragt, okay, wie kann man darum eigentlich eine Story rumspinnen? Weil es ist so, am Anfang fliegt ja eine Turbine in das Haus der Darkos.
Ja.
Und dadurch wird ein Riss im Universum erzeugt. Das, was ich euch jetzt sage, ist nicht besonders, also es hört sich nicht besonders realistisch an, das muss man dem Film halt auch einfach glauben. Also dadurch entsteht ein Riss im Universum und das heimische Universum, das wird durch diese Anomalie, entsteht ein schwarzes Loch und es wird einfach zerstört. Und alles ab dem Zeitpunkt, wo die Turbine das erste Mal in das Haus fällt, ist in einem Paralleluniversum. Das heißt, das ist eine getrennte Zeitlinie sozusagen. Mhm. Und Donnie hat aber die Möglichkeit, das alles rückgängig zu machen, indem er dafür sorgt, dass die Turbine dort wieder einschlägt, so, und er in diesem Bett liegt. Wie er das genau macht, keine Ahnung, verstehe ich auch nicht so richtig, aber er opfert sich sozusagen, um die Welt, wie er sie kannte, zu retten. Und das, was den ganzen Film über passiert, diese ganzen Leute, die dort mit Donny interagieren und die ihn immer in eine gewisse Richtung lenken, ne? Auch so wie die Lehrerin, die das Wort Cellador an die Tafel schreibt und er dann durch die Kellertür geht, so. Ja. Also sie lenken ihn ja alle, ne? Am offensichtlichsten wird es durch Frank. Die sorgen halt dafür, dass genau das am Ende wieder passiert, dass er in dem Bett liegt und so und die Welt wieder, wie sie war, da ist.
Ja.
Und am Ende, nachdem sozusagen das Raumzeitgefüge wieder repariert wurde, haben die Personen, die mit Donny interagiert haben, alle eine gewisse implizite Erinnerung so an das, was passiert ist. Das ist dann die Folge, die Szene, wo das Lied Mad World gespielt wird, wo du das Gefühl hast, also die wachen alle irgendwie auf oder liegen noch wach im Bett und merken, okay, irgendwas ist gerade passiert. So. Der Frank, der fasst sich zum Beispiel ans Auge, weil er ermordet wurde durch einen Schuss ins Auge rein. Ja, also im Grunde hat das, finde ich, ist diese gesamte Story um die Zeitreise und um die Turbine und so weiter, alles nur Mittel zum Zweck, um halt diese Gesellschaftskritik darzustellen. Ich weiß nicht, kam das bei euch auch so rüber?
Beim Schauen nicht unbedingt, nein. Aber so, wenn du es mir jetzt so erzählst, dann wird einiges auf jeden Fall klarer, ja.
Obwohl ich das so wirr erzählt habe.
Also einiges wurde mir jetzt schon doch etwas klarer als zuvor. Also während des Schauens habe ich vieles einfach nicht so erkannt. Also dann war ich eher so damit beschäftigt, überhaupt so die Grundstory zu verstehen, die dann auch, also der ist nicht leicht zu verstehen beim ersten Mal schauen oder ja, wenn man den jetzt noch nicht so richtig tiefgründig versucht hat zu schauen. Also da habe ich echt Probleme gehabt, da hinterher zu kommen.
Ja, und der Film spielt ja auch damit, den Zuschauer zu fragen, was ist die Realität? Weil gleichzeitig ist Donny ja noch in Behandlung bei seiner Psychiaterin, die den Eltern eröffnet, dass er offenbar an paranoider Schizophrenie leidet, weil er eben diesen Hasen sieht, was sie für eine also es ist ja eine Halluzination in dem Sinne, weil nur er ihn sieht. Aber wenn man das jetzt im Kontext dieser, wie soll ich sagen, dieser mystischen Geschichte sieht, wo Frank ja eine funktionale Rolle hat, so, weil er Donny halt lenkt so, dann ist es ja auch wieder nicht so wirklich psychisch krank, dass er ihn sieht. Weißt du, was ich meine? Also das ist halt die Frage, ist er psychisch krank oder ist es einfach diese Realität in diesem Film, die mir da dargestellt wird?
Ja, ja.
Ja, also da kann man echt endlos drüber diskutieren, finde ich.
Auf jeden Fall, ja.
Und ich meine, die Atmosphäre, die Musik, ich finde die Musik so gut in diesem Film. Du hast halt diese ganzen 80er-Jahre-Klassiker da drin. Und
das stimmt. Ja, auch zum Beispiel Secure, kommt da nicht Secure auch drin vorher, ne? Oder viele andere so, ja, oder halt Mad World meinte ich, ne?
Tears for Fears und so, In Excess.
Ja.
Ja. Macht schon sehr viel Spaß. Also ist nicht umsonst einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
Ja.
Stefan, bei dir hat das wahrscheinlich nicht in irgendwelche Toplisten geschafft, oder?
Ich finde ihn schon sehr gut. Früher habe ich gerade gesehen, ich habe mal 3,5 Sterne gegeben. Aber dieses Mal hat er mir sicher besser gefallen.
Ja.
Es war auch eine Aufwertung. Und ja, ich habe auch so, das, was du erklärt hast, habe ich auch vorher nochmals vor der Sendung noch ein bisschen im Internet und auf Wikipedia gelesen. Und dann wurde mir auch vieles klar und deutlich. Und ich denke, ja, der Film gewinnt, wenn man sich danach damit befasst und dann ein zweites Mal schaut oder ein drittes Mal schaut und eben die ganzen kleinen Details auffällt, dann, ja, dann gewinnt er wahrscheinlich nochmal und dann kann er durchaus auch bei mir, ja, einer meiner Lieblingszeitreise- oder Paralleluniversum-Filme werden.
Ja, das freut mich.
Also, besonders ja, weil Mad World ist auch eines der besten Lieder.
Ja,
so,
ja.
Da kriegt er mich immer wieder.
Auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir gleich zum nächsten.
Ja, genug geschwärmt, ne?
Ja. Der nächste Film ist ein wahrer Klassiker, der war, also ich kenne eigentlich keinen Menschen, der diesen Film noch nicht gesehen hat, nämlich Zurück in die Zukunft von Robert Zemeckis aus dem Jahr 1985, mein Geburtsjahr.
Muss man den kennen? Ja, das war nur ein Scherz.
Wir befinden uns im Jahr 1985, aber nicht für lange, denn in Windeseile rast der plutoniumgetriebene DeLorean des exzentrischen Genies Doc Emmett Brown mit dem jungen Marty McFly zurück ins Jahr 1955. Dort vereitelt der Teenager versehentlich das erste romantische Treffen seiner zukünftigen Eltern und löst so eine Kettenreaktion aus, die seine eigene Zukunft auslöschen und ihn in der Vergangenheit festhalten könnte. Marty bleibt nur eine Chance. Er muss die Geschichte ändern, bevor die Uhr für ihn abläuft und er nie wieder zurück in die Zukunft reisen kann.
Spannend. Ja.
Stefan, fang du jetzt mal an. Ja, Stefan, was hast du für eine Beziehung zu diesem Film? Wann hast du den zum ersten Mal gesehen ungefähr?
Boah, keine Ahnung. 6, 7, 8. Nein, war mal, so alt war ich noch gar nicht. Ich war noch gar nicht draußen. Nein, doch. Ja, weiß auch nicht. Lief ja, glaube ich, so auf ProSieben, RTL 2, Kabel 1, immer überall. Es war so ein Film aus meiner Jugend, der gefühlt so alle 3 Monate lief und ja, ich dann auch über die Jahre unzählige Mal gesehen habe. Das war wirklich so einer der 3, 4, 5 Filme meiner Jugend. Ich glaube sogar noch Teil 2 war mir noch fast am präsentesten mit dem Sportwettebuch und so weiter. Ja. Und ja, ich kann es gar nicht sagen, aber das ist auch wieder so ein Film wie Terminator 2, Donnie Darko, den ich auch danach ja mit fast 10 Jahren nicht mehr gesehen habe. Ich hatte so eine Zeit, da wollte ich einfach keine Filme nochmals sehen, irgendwie. Oder war ich mir auf dem Serientrip und dann habe ich den auch, oder die Trilogie auch hier am Anfangsjahr oder Ende des letzten Jahres wieder mal geschaut. Und ja, aber der war so präsent, dass ich da wirklich noch sehr, sehr, sehr vieles kannte, weil, ich kann nicht sagen, wie oft, dass ich den gesehen habe.
Ja, der ist ja einfach auch sehr ikonisch, ne? Also so von der ganzen Bildgebung her, von der Musik her. Also man ist so gleich drin, wenn man den anfängt zu gucken, finde ich.
Und der hat halt auch den Vorteil, dass er unglaublich sympathische Charaktere und sowie Schauspieler hat, also vor allem voran Michael J. Fox. Also wer den nicht sympathisch findet, weiß ich auch nicht.
Ich fand den als kleines Mädchen immer total süß.
Ja, darum haben sie den sicherlich genommen auch als Hauptdarsteller. Ja. Also wer den nicht cool fand, also die Jungs fanden den cool, Mädchen fanden den sicherlich alle süß, ne? Und und auch Marty McFly ist halt eine super Figur in dem Film. Also man kann sich auch als junger Mensch total in ihn hineinversetzen. Ne? Der ist ja auch eher so ein Typ, so hat ein bisschen Ärger in der Schule, so, ne? Ist jetzt nicht so der, der ist ja jetzt nicht so der Einser-Typ da, ne? Dem alles gelingt, so, ne? Halt so ein richtiger Normalo-Typ, hat auch Eltern, die jetzt nicht so die reichsten sind, genau. Sein Vater ist ja auch so ein bisschen einer, der hinter seinen Möglichkeiten
Sein Vater ist ein klassischer Loser, ne, kann man ja schon so sagen.
Ja, okay, nennt man ihn einfach Loser, genau. Ich wollte es jetzt nicht so krass ausdrücken, aber er ist wirklich einfach ein Loser und das zeigt sich ja
heute
dann auch.
Würde man sagen, der ist ein Lauch.
Ja, okay. Und das zeigt sich ja dann auch in der Vergangenheit, ne, was das eigentlich auch für ein, damals auch schon für ein Lauch war, ne. Und das finde ich halt so unglaublich witzig, halt so, wie das dann halt in der Vergangenheit so gelöst ist und in der Gegenwart und dann auch später im zweiten Teil in der Zukunft. Das löst der Film unglaublich gut. Und das Gute ist ja auch, dass es mit den Masken auch gelöst wurde. Also die Schauspieler haben ja immer noch ihre Rollen auch in der Vergangenheit zum Beispiel oder in der Zukunft. Also die ändern ja immer nur die Masken. Und das ist auch so ein bisschen so der Vorteil, also dass man da nicht einfach die Schauspieler gewechselt hat. Und ja, auch zum Beispiel, wie heißt dieser Bösewicht, sage ich mal? Wie heißt der nochmal? Biff, genau. Den finde ich auch so unglaublich gut in dem Film. Auch so ein sehr guter Antagonist. Der macht auch einfach sowas von Spaß und ich weiß auch gar nicht, wie oft ich den schon geschaut habe. Ich könnte es auch nicht aufzählen. Das ist auch so ein Film, so wie Indiana Jones bei mir. Den kann ich reinlegen und ich habe immer wieder Spaß. Also ich weiß, wenn ich den reinlege, dann habe ich erstmal für 2 Stunden Spaß.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Und definitiv. Hier haben wir halt. Bitte?
Definitiv. Ja, definitiv.
Und hier haben wir halt dieses klassische Paradoxon, ne? Er reist zurück in die Vergangenheit und könnte dafür sorgen, eventuell durch irgendwelche komischen Zustände, dass seine Mutter ihn auch total süß findet, dass er seine eigene Geburt verhindern könnte. Ja, und da ist es so gelöst, dass er ja dieses Foto hat von sich und seiner Familie, auf dem er halt langsam verschwindet. Wo man dann wieder sagen müsste, gut, wenn er schafft, seine Mutter in sich verliebt zu machen, dürfte er ja auch nicht mehr existieren, müsste er ja auch selber verschwinden.
Ja, das passiert auch? Ja dann auch. Also ich er dachte, verschwindet ja auch Bild. Langsam. Nein, er wird dann auch immer transparenter.
Ach ja, stimmt, da guckt er seine Hand so an. Ja, ne? Genau. Ja, okay, ich erinnere
mich. Das macht der Film eigentlich ziemlich gut, dass er da so konsequent ist. Auch zum Beispiel ist er dann auch im zweiten Teil, glaube ich, so, als er auch was verändert in der Zukunft oder, nee, nicht in der Zukunft, in der Vergangenheit und er dann wieder in die Gegenwart zurückreist, dass sich dann komplett alles verändert hat. Also, dass Biff dann zum Beispiel da seine Mutter geheiratet hat.
Stimmt,
und so weiter.
Ja, also dieser klassische Butterfly-Effekt.
Genau,
ja.
Und das finde ich viel besser gelöst als in vielen anderen Filmen, wo dann das nicht so eine, also wo das schon vorherbestimmt ist.
Ja.
Ne? Und da hat ja alles irgendwie eine Konsequenz, wenn da irgendwie Marty McFly was ändert in der Vergangenheit, hat das sofort eine Auswirkung in der Zukunft. Es gibt ja sogar noch ein Videospiel dazu von Telltale Games. Das ist quasi so der vierte Teil. Und da haben die das auch nochmal aufgegriffen, das Ganze. Und das baut auch alles auf die Filme auf. Und da haben die nochmal eine weitere Realität geschaffen. Fand ich auch ganz interessant, aber ja, das nochmal so als Einwurf dazu.
Ich muss ja sagen, den dritten Film, mit dem konnte ich nie was anfangen, weil ich Western nicht mag.
Ja, also das ist auch für mich so ein bisschen der Schwächste, aber ich finde den jetzt nicht schlecht, aber ich finde halt den ersten und zweiten, also die nehmen sich beide nichts. Die sind beide gleich gut.
Die mag ich auch beide gleich gern.
Und das Lustige ist ja sogar, dass der erste Teil erstmal so als einzelner Film geplant war. Und dass dann Robert Zemeckis halt, also diese Endsequenz gibt es ja da, wo er dann da auch der Doc halt sagt, ne, hier deine irgendwie in der Zukunft, ne, ich war gerade in der Zukunft und sowas und das ist passiert und so und das ist einfach, Robert Zemeckis hat das so offen gelassen und dachte sich, naja, okay, lass ich mal dieses Ende so offen und dann wurde aber der Film so erfolgreich, dass er das dann halt weitergesponnen hat, das in der Zukunft und es hat sich ja auch super eingefügt, also das wirkt
Ach,
gar nicht so.
Tatsächlich, das, weil ich fand immer, das wirkt so, als ob er von vornherein im Hinterkopf hatte, ich mache da einen zweiten Teil.
Nein, er wurde dann erst im Nachhinein so konzipiert als Trilogie, ja.
Okay,
der dritte wirkt ein bisschen mehr dran gepappt als der zweite, aber ich merke überhaupt nicht den, also das kann man auch als einen Film so betrachten, der erste und zweite.
Ja,
die gehen super ineinander über.
Ja.
Der dritte beginnt ja auch nahtlos.
Ja, das stimmt.
Also wenn man kann man praktisch an einem Abend oder hintereinander schauen, dann denkt man auch, ja, da geht ja wirklich bei der nächsten Sekunde wieder los.
Ja,
also, ja, das stimmt. Ja, und das Krasse ist ja auch, dass die noch die Szenen aus dem ersten Teil genommen haben, im zweiten Teil. Und dass die so gut implementiert haben, sodass es überhaupt nicht auffällt. Das finde ich echt krass gemacht.
Ich mag halt auch einfach dieses Setting so, gerade der 50er Jahre.
Ja, das
stimmt. Das ist einfach so, wo ich denke, oh, da will ich auch in so einem Diner sein und einen Milchshake trinken. Das ist halt so schön.
Auch dieser Kleinstadtcharme.
Ja,
das ist super gemacht. Also, ich finde, den Film kann man nur sympathisch finden. Und ich kenne keine Person, die Zurück in die Zukunft irgendwie schlecht findet.
Nee, ich auch nicht.
Ja. Oder kennst du jemanden, Stefan?
Nein, aber wenn man das auf Twitter schreibt, gibt es sicher jemanden, der
ja,
kommt.
Ja, okay, es sind immer irgendwelche Leute.
Nein, aber so aus dem Umfeld kenne ich, ja. Auch in der Kindheit fanden den alle cool. Die Nike-Shoes, das Hoverboard, der Name. Also, ja, ist einfach ein cooler Film.
Ja.
Ich finde also, auch dieser Film hat dieses Label Kultfilm also auch eindeutig verdient.
Ja,
definitiv.
Ja, gibt es noch was zu sagen oder weiter zum nächsten Film?
Von mir aus kann man weitergehen.
Na dann, Christiane, bin ich mal gespannt, was als nächstes kommt.
Ja, da kommen wir jetzt zu einem richtigen Klopper, sage ich dir.
Richtigen Klopper.
Für die grauen Zellen. Wir kommen nämlich zu Primer von Shane Carruth aus dem Jahr 2004. Die Ingenieure Aaron, Abe, Robert und Philipp bauen in ihrer Freizeit JTAG-Karten, hast du mir hier reingeschrieben, was auch immer das ist.
Ja, ich weiß es auch nicht.
Um diese dann zu verkaufen, um diese dann zu verkaufen und wissenschaftliche Projekte zu finanzieren. Nach einem Streit über ihr nächstes Ziel fangen Aaron und Abe allein an, eine Maschine umzusetzen, die die Masse von Objekten reduzieren kann. Nachdem sie einen Prototyp fertiggestellt haben, stellen sie fest, dass die Maschine mehr Elektrizität liefert, als sie verbraucht. Die beiden beschließen, über das Projekt Stillschweigen zu bewahren, bis sie herausgefunden haben, wie genau dieser Effekt funktioniert. Doch bald findet Abe Erstaunliches heraus und das Projekt nimmt eine neue, ungeahnte Richtung ein. Tja, was passiert da?
Ja, schwierig zu erklären, echt wirklich schwierig. Also das Problem war schon so die Sprachbarriere. Ich bin nicht der Beste in Englisch, muss ich zugeben. Und den Film gibt es halt nur in englischer Originalsprache und schon allein so die ersten Szenen, wie schnell die da reden und über wissenschaftliche Dinge, ich bin kaum mitgekommen. Und dann der Plot an sich ist schon recht komplex. Also ich habe dann später nochmal auf Wikipedia mir den Plot durchgelesen. Ich könnte ihn jetzt auch noch nicht mehr wiedergeben, der ist echt ziemlich abgedreht. Ist aber so vergleichbar vielleicht mit was kann man so
Man kann es eigentlich gut mit Time Crimes vergleichen, der
stimmt,
gleich noch
ja.
kommt. Da können wir dann nochmal drüber reden. Mhm. Also
das eigentlich schon festgelegt ist, so quasi, so diese
Ich meinte jetzt eher, was die Methode angeht.
Oder die Methode, okay.
Also ich muss sagen, der Film wurde ja, also der Shane Carruth ist ja auch selber Mathematiker.
Der spielt auch die Hauptrolle da in dem Film.
Und er hat auch Regie geführt und produziert und
ja.
Musik gemacht. Er hat im Grunde alles gemacht.
Ja.
Und die Dialoge am Anfang, ja, die sind schon schwierig zu verstehen, aber so reden halt Wissenschaftler. Ne? Ich habe das so geliebt, dass sie einfach so reden, wie
das
Wissenschaftler
stimmt.
reden. Ne? Also ich reg mich ja immer darüber auf, wenn Wissenschaftler in Filmen porträtiert werden und die dann so, ja, Zusammenhänge halt für den Laien darstellen und also auch wenn sie untereinander so miteinander reden und ich denke mir so, nein, so reden Wissenschaftler nicht miteinander.
Ja.
Und da wird es halt einfach gezeigt, wie es so ist. Ne? Und ganz am Anfang, wo sie da über ihre, was hast du hier, JTAG-Platten geredet haben, da versteht man halt auch nicht, was sie da wirklich machen. Das ist im Grunde auch nicht relevant.
Richtig, wirklich, ja, wichtig, ja.
Genau, weil es ja dann um die Zeitmaschine geht, die sie da erfinden, aus Versehen. Und dann geht ja im Grunde das erst los, dass man wirklich irgendwann, also ich bin zumindest irgendwann ausgestiegen, ich bin irgendwann echt nicht mehr mitgekommen, weil auf einmal, also um das Prinzip mal ganz kurz zu erklären, diese Zeitmaschine, also es gibt eine wunderbare Abbildung in Wikipedia, da kann man sich das angucken. Du gehst halt, wenn du in die Zeit reisen möchtest, zu dieser Maschine hin, schaltest die an, machst dann halt irgendwas für eine gewisse Zeit, sagen wir mal, hier 6 Stunden ist das Beispiel hier, also er zum Beispiel hier in diesem Beispiel würde dann die Börsenkurse checken. Dann klettert er irgendwann nach diesen 6 Stunden in die Maschine, die sorgt dann dafür, dass er 6 Stunden in die Vergangenheit reist und dann sozusagen für diesen Zeitraum der 6 Stunden zweimal vorhanden ist in der Realität. Und das Double, das kann dann mit den Informationen, die sie gesammelt hat, über die Börsenkurse an der Börse spekulieren und Geld damit machen. Also das machen sie auch hier im Film. Und bis dahin dachte ich so, okay, ich habe nicht ganz verstanden, wie das jetzt technisch abläuft. Also da wird ja auch dargestellt, wie dieses Verfahren offenbar funktioniert. Da bin ich nicht hintergestiegen. Aber da endet der Film ja nicht, ne? Dann geht's ja im Grunde erst so richtig los. Wo dann auf einmal rauskommt, dass der Kollege von ihm das Ganze nochmal durchgeführt hat, aber noch weiter in die Vergangenheit. Und auf einmal gibt's ganz viel, also gibt's mehrere verschiedene. Und da dachte ich dann so, okay.
Aber die dürfen sich auch alle nicht treffen. Also,
genau, und da dachte ich, okay, ich lasse es einfach nur auf mich wirken und versuche nicht mehr, das alles gleich mir verständlich zu machen. Wie ging's dir denn, Stefan, dabei?
Mir ging es 1:1 so, Julius. Darum habe ich auch so gelacht, weil, ja, mein Englisch ist auch so mittelgut, bisschen eingerostet und ich kam so beim Stellengerede so knapp hinterher mit mir im Kopf zu übersetzen oder vielleicht zu verstehen, was die überhaupt so reden, aber ich bin da nicht mal knapp reingekommen oder, ja, eigentlich schon ausgestiegen, bevor ich reingekommen bin. Ich habe das mit in die Vergangenheit und den Börsenkursen, das habe ich noch so kapiert und der Rest saß ich einfach da und dachte und versuchte ja, und habe gelesen und dachte nur, was, ja. Und wann dann die dritte oder vierte Ebene kam, da war ich schon so draußen, dass ich wirklich auch nachher auf Wikipedia überhaupt lesen musste, was habe ich eigentlich gestern Abend da gesehen. Mm. Ich habe da, es war wirklich, ja, ich sage, es ist sehr realistisch, aber es ist auch ein bisschen das, was mich gerade nicht interessiert in Zeitreisefilmen, so, dass alles erklärt wird und wie das Ganze funktioniert. Ja, das ist toll gemacht und das macht der Film perfekt eben auch. Das kann er sich auch gut erklären, aber das ist genau das, was ich dann oft einfach als gegeben nehme und denke, ja, Zeitreise funktioniert einfach irgendwie. Mhm. Und ich finde dann interessanter eben, entweder entsteht da ein Actionfilm, ein Abenteuerfilm oder dazu kommen wir auch noch, dass man ein bisschen was lernt aus der Schleife oder ja, was es aus dem Menschen macht oder was würde man selber machen. Und das finde ich ein bisschen interessant an diesem Thema und dass da alles aufgeht und erklärt wird und Mindfuck, dass ja, das war mir ein bisschen drüber oder war nicht so ganz mein Film. Mm. Aber vielleicht jetzt, wo ich zumindest weiß, was gemeint ist, könnte ich den nochmal sehen. Aber ja, er lädt auch dann auch nicht so ein. Er ist zwar kurz, aber eigentlich ist der ganze Film nur zwei Personen reden miteinander.
Ja.
Also ein bisschen vereinfacht gesagt.
Zwei Personen in verschiedenen Iterationen reden miteinander.
Was mich auch persönlich zum Beispiel ein bisschen gestört hat, der Film ist unglaublich low budget. Also okay, der hat halt nur ein Budget gehabt von $7,000. Ist natürlich klar, dass der dann auch nicht dementsprechend aussieht, aber der sieht halt wirklich nicht sehr gut aus. Ne?
Sieht man vor allem in den Szenen, wo es dunkel ist.
Ja,
ne?
Also der ISO-Wert der Kameras ist grottig.
Aber also, darauf kommt es halt auch nicht an, ne?
Ja, nee, da kommt es auch nicht drauf an. Aber trotzdem stört mich das auch so ein bisschen dann schon, weil ich ja dann doch ne, auch schon ein schönes Bild auch haben möchte oder vielleicht ein paar Effekte, die dann auch ganz nett aussehen. Mhm. Das ist mir dann schon. Also ich schaue mir ja auch viele Indie-Filme an oder so. Oder auch Filme, die jetzt kein hohes Budget haben. Es gibt ja auch Filme mit geringem Budget, die auch trotzdem gut aussehen. Na, siehe Moonlight, der fantastisch aussieht und kein hohes Budget hatte. Aber der sah mir dann doch schon ein bisschen zu billig
aber,
aus.
Aber ja, komm, aber Moonlight hat nicht nur $7,000
ja, gekostet. Ja, okay, der ist auch schon, hat vielleicht auch schon an die Millionen gekostet. Aber ja.
Also ich denke, bei diesem Film kommt es einfach auf die Idee an.
Ja,
ne?
Und
ich
die ist schon das, ganz schön krass.
Ich finde es einfach cool, dass er als Mathematiker sich dachte, ich mache jetzt einfach einen total realistischen Zeitreisefilm, wo es wirklich darum geht, wie kann das funktionieren und welche Paradoxinos ergeben sich dadurch. Ne? Also
ach, ich finde es immer wieder witzig, dass du dieses Wort benutzt.
Ja, ich habe den auch nur einmal geguckt und ich muss den auf jeden Fall nochmal gucken, ja. Weil ich der Anspruch an mich selbst ist, ich will das verstehen und ich habe es noch nicht hundertprozentig verstanden und du hast ja gerade schon gesagt, Stefan, dass der nicht lang ist, man kann den schnell mal weggucken und das werde ich auf jeden Fall noch machen und ich will da auf jeden Fall dahinter steigen und dann kann ich dir das erklären, wie es genau läuft.
Der geht ja noch nicht mal anderthalb Stunden, der geht ja, glaube ich, mal so eine und eine Viertel.
Ja, genau.
Also kann man schnell mal weggucken, obwohl der für mich ein bisschen länger vorkam, weil halt der auch weil ich so wenig verstanden habe und dadurch dann schon so ein bisschen Ungeduld kam, so naja, okay, jetzt könnte er langsam zum Ende kommen, ich verstehe hier eh nichts mehr und ich glaube, Stefan, so ging es dir bestimmt auch, oder?
Ja, ich habe ein paar Mal auf die Uhr geschaut und zuerst dachte ich so, ja, 70 Minuten, ja, geht ja, schnell und dann, 40 Minuten.
Tja, vielleicht okay. Ist der Film eine Zeitreise in sich.
Ja, das stimmt. Ja, also schon harter Brocken, da hast du recht gehabt, also mit der Aussage da, harter Brocken am Anfang der Besprechung. Ja, also schon für anspruchsvolle Filmgucker geeignet, ne?
Auf jeden Fall.
Ja.
Kommen wir zum nächsten Film und da gibt's, finde ich, einige interessante Parallelen zu Primer und der heißt Time Crimes von Nacho Vigalondo aus dem Jahr 2007. Bei einer kleinen Rast im Garten seines frisch bezogenen Landdomizils entdeckt Hector per Fernglas eine Frau im Gebüsch, die sich vor seinen Augen plötzlich zu entkleiden beginnt. Als sie plötzlich verschwindet, schleicht Hector in den Wald und findet die Unbekannte splitternackt und bewusstlos auf einer Lichtung. Plötzlich gerät er in einen Hinterhalt und wird von einer verschleierten Person grundlos attackiert. Blutüberströmt beginnt er, um sein Leben zu rennen. Doch der gespenstisch vermummte Angreifer ist ihm dicht auf den Fersen und kennt kein Erbarmen.
Ja, dieser Film mutet ja erstmal so ein bisschen so als Horrorfilm an oder zumindest so auch dieses Cover strahlt so eine Horrorästhetik aus. So habe ich habe den auch, diesen Film habe ich auf einer Horrorfilme-Website entdeckt. Da wurde er positiv besprochen. Dementsprechend habe ich mir den dann auch, also aufgrund dessen habe ich mir den dann auch angeschaut. Und fand den damals so von der Idee und auch Umsetzung recht gut. Also da hat er mir echt gut gefallen, weil der auch dann gut so zum Schluss so einen Kreis schließt, was mir recht gut gefallen hat. Also das Drehbuch fand ich echt gelungen. Okay, ich habe gestern so gemerkt, als ich den mit dir geschaut habe, okay, da gibt's wieder so ein paar Fehlerchen und sowas. Ja, sei mal dahingestellt, aber ich finde eigentlich ziemlich rund den Film. Auch von der Umsetzung, okay, es ist ein Low-Budget-Film, also ähnlich so wie Primer, obwohl der ein bisschen mehr Budget hatte. Also der sieht auf jeden Fall nach ein bisschen mehr aus, aber nur minimal. Und okay, es muss auch gesagt werden, der Hector ist nicht die sympathischste Figur, ist auch nicht die logisch agierendste Person. Aber wenn der nicht so bescheuert agieren würde, würde auch diese Geschichte nicht so funktionieren, wie sie dann halt letztendlich dann auch passiert. Ne?
Da sage ich gleich noch was dazu. Ja. Stefan, hattest du den vorher schon gesehen oder jetzt zum ersten Mal?
Nein, das war mein erstes Mal. Und spoilern wir den auch komplett oder ja, lassen komm. Wir da?
Ja, okay, Rucke. Jetzt spoilern wir einfach alles. Ja. Komm, weil, erzähl einfach.
Ja, mir ging es da ein bisschen so, fing relativ spannend an und dann macht er ja so, ich sage, kommt er zum Mittelteil zu der ersten Zeitreise. Und dann wird ja so ein bisschen eigentlich erklärt, was da zu Beginn passiert. Es wird nochmal erklärt. Und so diesen Teil fand ich dann ein bisschen langweilig, weil ja, man sieht einfach nochmal, was passiert. Das ist so ein bisschen so der Acht-Blickwinkel-Schema. So, ja, das fand ich ein bisschen so, ja. Da ging er mit dann, obwohl er relativ kurz war, ein bisschen zu lange, weil wirklich Szene für Szene nochmal erklärt wird. Und ich dachte nur so, ja, ich habe es kapiert, was sie mir sagen wollte.
Ja, ging mir genauso. Ja.
Aber danach, das ist jetzt ein bisschen der Spoiler, und danach gibt es dann nochmal seine Ebene. Und da hat der Film dann wieder einen Fahrt gefunden und da fand ich dann ihn dann richtig clever ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber da fand ich dann richtig gut und stark und dann, da hat dann auch etwas wieder herausgeholt. Und ja, aber so der Mittelteil war dann ein bisschen zu lange erklärt, aber
ja, okay, sonst die haben halt die einfach Idee nur gut. Das dargestellt, wo der ja auch letztendlich hin wollte. Also ich finde jetzt ohne diesen Mittelteil hätte ja dann doch was gefehlt, also zumindest aus meiner Sicht. Also ich fand auch den Mittelteil eigentlich ganz gut, also zumindest beim ersten Mal schauen. Okay, jetzt ich habe den jetzt zum dritten Mal geschaut oder zum vierten Mal sogar schon, also schon recht oft. Und ja, da muss ich auch sagen, es zieht sich ein wenig, aber beim ersten Mal schauen fand ich es schon recht interessant, weil ich mir dachte, ah, okay, der versucht jetzt erstmal das so nachzustellen, weil er das ja so in seiner Erinnerung hatte und er wollte das dann wirklich eins zu eins so darstellen und letztendlich ist es ja alles schon so passiert. Also das ist ja, genau, es ist ja alles schon so, ne, egal was er versucht halt zu ändern, es ist ja alles schon so, wie es dann letztendlich passiert ist. Und darum fand ich das dann eigentlich schon ganz faszinierend, das zu beobachten dann in dem Film, wie der eigentlich ne, versucht, das so wieder gerade zu biegen, aber letztendlich kann er das einfach nicht ändern, weil alles schon passiert ist, wie wir das dann auch sehen.
Ja, Stefan, ich bin da ganz bei dir. Also als ich den gestern zum zweiten Mal geguckt habe, dachte ich auch so, schon in der ersten Sequenz, wo halt quasi einfach nur linear gezeigt wird, was da jetzt gerade passiert, dachte ich so, Mann, also diese Szenen sind wirklich ganz schön langgezogen und dass er da tausendmal hinguckt und nochmal hinguckt und oh, was ist jetzt mit der Frau und seine Frau, die da am Gebüsch irgendwas macht, also das war alles schon sehr, sehr gemächlich. Und dann kam halt dieser Teil, wo er das Ganze so arrangiert, dass es halt so aussieht, wie er das kannte aus der vorherigen Zeitebene. Und da dachte ich auch, das ist einfach viel zu lang. Und ich dachte mir dann so, okay, jetzt legt er die Frau so dahin, genau dort, wo er sie gesehen hat. Okay, habe ich verstanden, ist das jetzt alles, was mir der Film sagen will? Und dann geht es ja im Grunde aber erst richtig los. Und da dachte ich auch so, okay, zum Glück kam da jetzt noch was.
Ja, dieser dritte Hector hat es dann nochmal richtig gut gemacht. So.
Genau, und was mich, also du hast ja gerade schon gesagt, diese Figur des Hector ist nicht sehr sympathisch. Ich will sagen, das ist echt ein total dummer, unsympathischer Idiot, ja. Also ich fand den wirklich, ich dachte die ganze Zeit nur so, oh nee, ich will den nicht mehr sehen. Und dann packt er sich ja zum Glück die Bandagen ums Gesicht, da muss man sie nicht mehr sehen. Und es ist, ich habe es ja gestern schon gesagt, es ist der Film mit dem schlechtesten Kunstblut, das ich je gesehen habe. Dieses Kunstblut sieht aus wie Bratensoße, original.
Lecker.
Also das fand ich ganz schlimm, das anzusehen. Aber wie du auch gesagt hast, Stefan, der Film nimmt dann eine relativ clevere Wendung, eben durch den dritten Hector, der da noch auftritt, wo man halt auch wirklich überhaupt nicht mit rechnet, weil es keine Hinweise vorher gibt, dass der irgendwie auftauchen könnte. Und dann hat sich eigentlich der Film als solches entsponnen, als Idee dessen, inwiefern man in dieser Situation einen freien Willen hat oder nicht. Also kann er sich frei dazu entscheiden, die Situation abzuändern. Und der Film, also als er so die Frau da arrangiert in diesem Wald, in dieser Waldlichtung und halt sagt, hier zieh mal deine Hose aus und du musst mir jetzt vertrauen, du musst hier jetzt mitmachen und so weiter, dachte ich so, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Was wollte ich jetzt sagen?
Ich weiß es nicht.
Jetzt bin ich wieder so in dieser Szene drin, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich sagen will.
Du warst jetzt bei der Frau da ausziehen, arrangieren?
Ja, also es war halt alles, nee, ich springe mal jetzt kurz zum dritten Hector. In meinem Gehirn ist gerade alles ein bisschen durcheinander. Also der dritte Hector, ja, der baut ja den Unfall mit dem zweiten Hector, weil er den ja umbringen will. Ne? Also er will den zweiten Hector aus dem Weg räumen. So. Und dann baut er da den Unfall. Und spätestens da dachte ich, Mann, dem muss doch klar sein, was er da gerade tut. Er hat das doch erlebt in dem anderen Auto. Warum versucht er immer noch naiverweise die Zukunft, also die Vergangenheit zu ändern? So.
Aber da kommt ja auch wieder dieses Paradoxon so, dass das ja alles schon geschehen ist.
Und eben,
es muss ja genauso geschehen, damit dann das auch alles so kommt, wie es dann kommt halt. Ne?
Aber er wirkt halt dabei so unfassbar dumm.
Ja,
das war mein Problem. Also das.
Okay, er wird auch nicht wirklich eingeführt als intelligente Person. Also er ist halt ein ziemlich einfacher Typ. So.
Also ist ein Spanner, hallo. Ja. Also ein billiger Spanner,
der halt unsympathisch ist.
Und er dann auch noch diesen Typ von der Forschungsstation total bedroht.
Ja,
und
der erpresst. Hat mir irgendwie leid getan, dieser Typ.
Ja. Also ich weiß nicht so richtig, was ich von diesem Film halten soll. Der fängt halt ziemlich schwach an, aber hat dann eigentlich eine coole Idee, die er aber auch nur so halb gut auserzählt. Ist so mein Eindruck. Was meinst du, Stefan?
Ja, geht mir ein bisschen ähnlich. Und es gibt ja auch ein bisschen, oder es gab mal das Gerücht, dass Tom Cruise ein Remake machen soll.
Ach echt? Okay, da habe ich von noch gar nichts gehört.
Ja, aber ich weiß nicht. Also, ich glaube, das ist schon, vielleicht ist das schon auch wieder begraben. Also, das ist jetzt nicht aktuell.
Ja.
Und dann hier finde ich wirklich, hier wäre es mal spannend so, weil die Idee finde ich gut.
Ja.
Und daraus einen Hollywood-Film machen, macht doch. Also so, warum nicht?
Ja.
So, man hat eine gute Idee, die Umsetzung war aber ein bisschen so, ja, vielleicht war dann auch ein bisschen das Budget oder ein bisschen, ja, die Erfahrung, die gefehlt hat, um die Idee auch so clever umzusetzen, wie sie war.
Kann man vielleicht ein bisschen vergleichen wie hier mit Vanilla Sky und den spanischen Original.
Ja, wobei da ja viele sagen, dass das spanische Original besser sei.
Ach echt?
Ja.
Das ist auch so.
Aber hast du es?
Ich finde das nicht so.
Okay. Aber das ist ja auch so ein Low-Budget spanischer Film. In dem Fall ist es ja auch ein spanischer Film, so Low-Budget.
Genau.
Dann amerikanische Version auch mit Tom Cruise dann, ne?
Ja, stimmt. Da gäbe es einige Parallelen.
So,
ja.
Also ich hätte nichts dagegen mit so einem Remake mit Tom Cruise. Ja.
Ich muss sagen, als ich den gestern geguckt habe, dachte ich so, okay, das ist die dumme Version von Primer. Weil wie die Zeitmaschine funktioniert, wissen wir nicht genau. Aber was
das wird
die,
auch überhaupt nicht erklärt. Ne?
Nee, aber was die also was daraus resultiert, ist ja im Grunde ähnlich. Der reist wenige Stunden in die Vergangenheit. Ich glaube, 1,5 Stunden wird hier gesagt.
Ist ja alles recht kompakt gehalten auch so, ja.
Genau, und es geht halt darum, dass plötzlich mehrere Versionen von ihm in der gleichen Zeitlinie existieren. Also insofern ist es vielleicht ein guter Einstieg, um danach mit Primer was intellektuell Anspruchsvolleres zu schauen.
Ja, wenn man gutes Englisch beherrscht.
Ja.
Ja. Gut, weiter zum nächsten Film.
Dann sind wir auch beim letzten Zeitreisefilm und das ist 12 Monkeys von Terry, sagt man eigentlich Gilliam?
Gilliam.
Aus dem Jahr 1995 und der spielt im Jahr, also teilweise im Jahr 2035 und dort ist es so, dass in den verlassenen Städten die Tiere die Herrschaft übernommen haben. Die Erdoberfläche ist entvölkert, nachdem eine Virenkatastrophe im Jahr 1996 nahezu die gesamte Menschheit dahingerafft hat. Die wenigen Überlebenden vegetieren in einem klaustrophobischen Unterweltsystem dahin. Die einzige Hoffnung auf ein besseres Leben besteht darin, einen selbstmörderischen Boten durch die Zeit zurückzuschicken.
Ja, der wird gespielt von Bruce Willis und ja, und der wirkt erstmal wirklich ziemlich wirr und schon ein bisschen verrückt und landet dann auch somit in auch in einer Nervenheilanstalt, also in so einer Psychiatrie, ne?
Ja, in einer ziemlich miesen Psychiatrie, in einer Filmpsychiatrie.
Ja, so ziemlich übertrieben dargestellt, ziemlich klischeehaft.
Ja.
Und dann trifft er auch auf, wie heißt der Typ, gespielt von Brad Pitt?
Aber ich kann mir doch Namen nicht merken.
Ja, weißt
Jeffrey Goins.
Ah, ja, genau.
Jeffrey.
Ja.
Dankeschön. Ja, den Jeffrey, ziemlich verrückter Typ, der auch sehr wirres Zeug erzählt und irgendwelche Ideen immer hat, wie er da auch ausbrechen könnte und sowas. Und irgendwann verhilft er auch, wie heißt er nochmal, Bruce Willis da, der Typ? Ach man, diese Namen.
James Call.
Ja, James Call. Vielen Dank, Stefan. Du bist ja, du bist dafür da, die Namen hier zu droppen.
Es ist noch für ein bisschen
noch ein
mehr.
Bisschen mehr.
Da, ne?
Ja, er hilft dann natürlich James dann auszubrechen, weil er ist natürlich der, er sagt auch diesen Betreuern da die ganze Zeit, er kommt aus der Zukunft und er muss hier die Welt retten und sowas und die 12 Monkeys sind dafür verantwortlich, dass die Welt zugrunde gerichtet wird mit so einem Virus. Das glauben sie ihnen natürlich nicht und er ist auch in der falschen Zeit gelandet, nämlich 1991 oder so.
Mhm.
Ja, also viele Jahre vor diesem Ereignis, wo da dieser Virus ausbricht, nämlich der bricht erst 1996 aus. Und parallel dazu sieht man oft Träume von James, indem er als Junge in einem Flughafen ist, also in, diesem Eingangsbereich dann und bekommt halt mit, wie ein Mann erschossen wird auf der Flucht und dass jemand auf ihn schießt. Und als Zuschauer weiß man selbst noch nicht so richtig, was man damit anfangen soll, mit diesen eingeworfenen Szenen, was dann aber am Ende aufgelöst wird. Und man weiß dann auch, man bekommt so langsam mit als Zuschauer, wo das dann auch alles so hinführt letztendlich. Und dass auch der James die ganze Zeit auf der falschen Fährte war.
Ich habe den jetzt, glaube ich, zum dritten Mal geguckt. Stefan, du hast den zum ersten Mal geguckt. Wie war denn dein erster Eindruck?
Ja, relativ positiv, weil es dann eher so der Zeitreisefilm für mich war, weil ja, die Zeitreise ist einfach gegeben und dann ist man, hat man wirklich so eben dieses Verworrene und das ist ein, eben man muss sich so ein bisschen überlegen, was kommt jetzt wo und was passiert und denkt dann, man ist auf dem richtigen Weg und dann sind ja die Protagonisten selber, die dann mal denken, ey, sind wir eigentlich verwirrt oder gab es diese Zeitreise? Und dann denkst du als Zuschauer, ja, okay, will der Film mich jetzt dahin lenken oder doch nicht? Und das, es ist auch so gut gemacht, dass man da selber ein bisschen ja, hirnen muss. Und dann denkt man immer noch eben an diese Flughafenszene. Mhm. Und das war so ein richtiger Film, bei dem man über 2 Stunden nie so ganz sicher ist, soll ich dem jetzt glauben, soll ich es auf mich zukommen lassen, will ich da jetzt schon erahnen oder ja, das ja, hat mir gut gefallen.
Mhm. Ja, also ich muss ja sagen, ich mag auch diesen Stil von Terry Gilliam, also man kennt ihn ja von der Monty Python-Truppe, da hat er auch früher schon Regie geführt, zum Beispiel zu Ritter der Kokosnuss, hat auch immer dann diese animierten Szenen da mit reinspielen lassen und dieses verspielte sieht man ja auch in 12 Monkeys. Auch so diese ganze Musikuntermalung und so, das wirkt alles immer sehr, also vereinzelt sehr chaotisch. Auch so diese Kameraeinstellungen, oft so schiefe Einstellungen und so. Mhm. Das hat mir auch sehr gut gefallen, auch so diese ganze Ausstattung. Also das hat immer so was total, so eine Craziness. Also das erinnert mich auch stark an diesen früheren Film von Terry Gilliam, hier Brazil. Der ist ja so ähnlich gestaltet. Und das mag ich halt total an diesen Terry Gilliam-Film. Und darum sagt mir auch 12 Monkeys total zu. Und natürlich auch diese ganze Zeitreise-Thematik. Und dass man so als Zuschauer so ein bisschen auch so auf die falsche Fährte gelockt wird. Mhm. Weil man denkt ja auch die ganze Zeit, diese 12 Monkeys sind es, ne? Also diese Organisation war das, die den Virus in die Welt also freigelassen hat.
Genau, er wird ja zurückgeschickt in die Vergangenheit, um eben eine Reinform dieses Virus mitzunehmen, damit die ein Gegenmittel herstellen können. Ja. Also es wird ja auch gesagt, glaube ich, im Film, wenn ich mich recht erinnere, dass man die Vergangenheit nicht ändern kann. Also man kann die Katastrophe nicht mehr verhindern, aber er kann dafür sorgen, dass ein Gegenmittel hergestellt wird in der Gegenwart 2035. Ne? Mhm. Also er wird ja nicht zurückgeschickt, um das alles zu verhindern. Aber dadurch, dass er zurückgeschickt wird, gelangt ja die Frau, also die Psychiaterin, erstmal zu der Kenntnis, dass es die 12 Monkeys gab. Mhm. Und sie setzt ja auch dann diesen Anruf ab, der dann letztlich dazu führt, dass er zurückgeschickt wird. Und also, oder dass er zumindest, dass sie wissen, wohin er zurückgeschickt wird, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Aber durch ihren Anruf, den er ja kennt aus der Zukunft, wird halt vieles in Gang gesetzt so. Und das finde ich halt wieder so, das finde ich wieder richtig cool so vom Mindfuck-Faktor
her. Ja, das hat auch wieder so einen ziemlichen Mindfuck, ja. Weil man eigentlich gar nicht wieder weiß, warum das begonnen hat. Ne? Wo war der Punkt, wo das Ganze begonnen hat?
Ja.
Das ist ja so in vielen Zeitreisefilmen dieses Problem, wo du dann einfach nicht weißt, auch bei Time Crimes war das ja genauso, ne? Du weißt nicht, wo das alles begonnen hat.
Ja.
Was das halt das Ganze in den Gang gesetzt hat. Ja. Und bei 12 Monkeys ist es genauso das Problem. Aber das ist auch irgendwie das Coole so, ne? Dass man da auch ganz schön drüber nachdenkt, so, ne? Sich da Gedanken macht, wo hat das begonnen? Was war der Auslöser? Wie ist, ne? Und dass man das auch nicht ändern kann, das Ganze. Mhm. Und ich finde es da auch mal cool, dass da die Prämisse ist, so, also auch von diesen Wissenschaftlern so, naja, ne, wir können das nicht ändern. Du suchst jetzt nur das Gegenmittel und dass sie den deswegen in die Vergangenheit schicken. Weil in den meisten Zeitreisefilmen ist ja immer so, verändere die Vergangenheit. Ne?
Ja.
Verändere das so, dass es nicht passiert, dieses Ereignis. Mhm. Was man ja so als Zuschauer auch dann immer denkt, so naja, der soll das jetzt bitteschön ne, verhindern, dass es nicht dazu kommt. Und wir können ja auch spoilern, letztendlich ist es auch James selbst, der das dann auch diesen Virus quasi, also der dann auch dieser Auslöser ist eigentlich letztendlich. Also,
ist es so? Nein. Weil der Typ setzt doch den Virus am Flughafen.
Ach so, ja, okay, ne, er lässt ihn halt laufen. Also er hat aber damit zu tun, also dass er ihn da.
Dann habe ich den vielleicht falsch verstanden, weil ich dachte, der Typ, der letztendlich für die Viruskatastrophe verantwortlich ist, und dieser etwas creepige Typ mit den roten langen Haaren, der macht das ja eigentlich unabhängig von dem. Oder, Stefan, habe ich das falsch verstanden? Oder weil ich dachte, damit hat James ja gar nichts zu tun.
Hast du da was mitbekommen, Stefan?
Das weiß ich gar nicht mehr, ob er der Auslöser war, das habe ich. Mhm. Die sprechen ja da schon mal miteinander. Das kann schon. James ist der Auslöser sicher für die 12 Monkeys, die ganze mit Brad Pitt. Aber ja, okay, mit Wissenschaftler, dafür müsste ich ihn nochmal schauen. Es ist mehr so, dass er dann wirklich so auf der letzten Sekunde dann aufgehalten wird. Mhm. Aber da, wie sich das denn ganz verhält, da bin ich mir jetzt nicht sicher, dass ich da eine Aussage machen kann.
Ja, okay.
Aber das kann gut möglich sein, dass es unabhängig von ihnen ist eigentlich. Weil dieser Typ, den sieht man kurz vorher, also auch in dem, am Anfang des Films, da sitzt er, glaube ich, in so einer, in so einem Vortrag von dieser Psychologin, die dann auch irgendwas Wissenschaftliches, die da irgendwas komplett anderes labert, was eigentlich ihr Fachgebiet ist, wo du dich da so ein bisschen gewundert hast, warum sie auf einmal so einen Vortrag hält.
Sorry, ich habe ja gerade was gegoogelt. Was hast du
gesagt? Nee, diese Psychologin. Also dieser James trifft doch auf diese Psychologin, in die er sich dann verliebt und so weiter. Und die hält auch am Anfang des Films so einen Vortrag, wo dann auch dieser Typ sitzt, der diesen Virus dann klaut.
Ja. Da dachte ich halt, ja okay, die wird mir hier irgendwie als Psychologin oder Psychiaterin eingeführt. Warum hält die jetzt da einen Vortrag über...
Genau, über was komplett anderes.
Das war, da dachte ich schon wieder, okay, ich bin draußen.
Das ist halt eine Universalgelehrte, ne? Die kennst du mit allen Dingen
auch. Genau, ich halte ja auch ständig Vorlesungen über Plattentektonik.
Ja, du bist Wissenschaftlerin, du musst dich mit allem auskennen, mit, ne?
Natürlich. Ich fand diesen Typen in der Psychiatrie so unglaublich sympathisch, der immer nur meinte, ich bin, wie sagte er, mental divergent.
Ja, stimmt.
Wo James es auch später nochmal sagt und sie so fragt, so bin ich eigentlich mental divergent und so. Ich dachte die ganze Zeit, was meinst du eigentlich, dieser Begriff existiert nicht so wirklich in der Wissenschaft. Fand ich lustig. Ja. Und Brad Pitt war halt mega, ne?
Ja, der hat sogar eine Oscar-Nominierung dafür bekommen, für die Rolle.
Kann ich verstehen.
Ja. Ja, gibt es sonst noch was zu sagen?
Also ich finde auch, es ist mit einer der besten Zeitreisefilme, den ich kenne, der auch sehr, sehr unterhaltsam ist. Also ähnlich wie, oh Gott, ich habe schon wieder vergessen, wie
Terminator,
genau. Oh mein Gott. Ich habe heute jemanden, ich muss mal ganz kurz abschweifen. Heute war eine Praktikantin bei mir im Büro, eine Forschungspraktikantin, die ist gerade schwanger. Und bei der hat man so volle Kanne gemerkt, was eigentlich Schwangerschaftsdemenz ist. Weil die musste auch dauernd überlegen, so, was habe ich nochmal recherchiert? Ach ja, das. Was habe ich heute Morgen nochmal gemacht? Ach ja, das und das.
Also ist das echt so ein Phänomen bei Schwangeren?
Ja, okay. Das ist wirklich ein Phänomen, dass da das Gedächtnis nicht mehr so richtig funktioniert. Und ich fühle mich gerade auch so. Also,
Das bedeutet
nicht. Das bedeutet, dass ich zu wenig geschlafen habe.
So. Ein Glück, puh.
Genau, ja. So viel zu 12 Monkeys, oder?
Mhm, ja.
Ja.
Gut, dann kommen wir jetzt zu den Zeitschleife-Filmen und da haben wir, wie gesagt, also wir haben noch drei Filme offen und zwei davon sind im Grunde kein Sci-Fi. Und der erste gehört dazu, das ist nämlich Und täglich grüßt das Murmeltier von Harold Ramis aus dem Jahr 1993. Und da geht es um den TV-Wetterfrosch Phil, ein Berufszyniker, der hasst diesen Tag, um den es geht in diesem Film. Jahr für Jahr muss er hinaus in die tiefste Provinz, ins Unaussprechliche, ja, das ist wirklich unaussprechlich, Punxsutawney reisen, um dann von Murmeltieren als den ersten Frühlingsboten am Groundhog Day zu berichten. Nicht einmal die aparte Produzentin Rita kann Phil aufmuntern. Doch dieses Jahr ist alles anders. Der Groundhog Day wird so oft wiederholt, bis Griesgram Phil ein für alle Mal geläutert wird. Mhm. Ja, ich fange mal kurz an. Das ist der ehemalige Lieblingsfilm meiner besten Freundin. Und ich habe den bis letzte Woche nicht geschaut. Hat sich irgendwas in mir gesträubt, jahrzehntelang diesen Film zu gucken, obwohl meine beste Freundin den immer gut fand und immer davon geschwärmt hat. Und jetzt habe ich es endlich gemacht und ich fand ihn ganz nett.
Wow.
Ja. Aber sie findet ihn mittlerweile auch nicht mehr so doll.
Okay. Ja, okay, das ist halt ein Film, der ist halt so ein typischer Film, Anfang der 90er, ne, so ein seichter Film auch, ne? Der ist jetzt wirklich nicht anspruchsvoll, aber der ist halt so schön warmherzig. Ich finde den einfach so unglaublich sympathisch, auch diesen Film. Und natürlich allen voran Bill Murray. Also wer findet diesen Typen nicht toll? Also,
das stimmt.
Ne? Ja, Stefan, was sagst du dazu?
Ja, bei mir ist schon ein bisschen her, als ich den gesehen habe. Ich habe den nicht mehr ganz geschafft. Aber das ist auch so ein Film, den ich mehrmals in meiner Jugend gesehen habe. Mhm. Das ist eben auch so ein, ja, toller, sympathischer Film mit einer netten Message. Und ja, so Bill Murray. Ich frage mich immer so, warum ist so Bill Murray so diese coole Figur? Aber irgendwie, ich habe keine Interviews mit ihm gesehen und oder sonstige Infos, aber rein so durch seine Rollen, irgendwie habe ich immer das, ich unterscheide nicht mehr bei ihm zwischen Bill Murray und seinen Rollen. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, so er spielt sich selbst oder das ist einfach Bill Murray und so. Ja, und davon leben so ein bisschen seine, ja, diese sehr bekannten Filme mit ihm. Mhm. Und ja.
Ich weiß nicht, Bill Murray hat einfach so eine Ausstrahlung, die mir einfach unglaublich zusagt. Egal, was der macht, ich finde den einfach immer klasse. So.
Ja, er ist halt, ne, wie es hier in dem Text auch heißt, so ein Griesgram. Ne? Der ist immer so zynisch drauf.
Das kann er auch gut.
In einsamen Momenten so eher melancholisch drauf, wo ich ganz gut mit connecten kann. Und
ich liebe seine Mimik. Also ich mag so so kleine Nuancen manchmal so, ne? Oder zum Beispiel, was wir den Film hier Lost in Translation besprochen haben, ne? Wie er da halt schauspielert. Ich liebe das einfach, wenn der das also auch so gewisse Dinge so raushängen lässt. Und in dem Film mag ich den auch. Also das, man kauft ihn das halt ab, diesen Zyniker am Anfang auch.
Mhm.
Ne? Aber dann auch so diese Rolle des Typen, der dann auch sich bessert, ne? Der dann auch einfach ein besserer Mensch werden möchte, ne? Und das auch letztendlich wird, finde ich, also ich kaufe ihn das alles ab halt, ne, diese ganze Rolle.
Ja, also ich dachte am Anfang, als ich den geguckt habe, oh Mann, erzählt er mir jetzt wirklich, was weiß ich, 10-mal diese gleiche Geschichte von diesem Tag in voller Länge. Also die ersten 2-3 Mal macht er das ja.
Ja.
Und ich dachte so, oh Mann, wenn das jetzt so weitergeht, habe ich eigentlich keinen Bock mehr, diesen Film weiterzuschauen. Aber zum Glück weicht er ja dann von diesem Muster ab und dann gibt es halt auch mal größere Zeitsprünge. Und er beginnt die Tage dann ja auch immer wieder anders, dass er eben manchmal gar nicht mehr dazu dieser Aufzeichnung hingeht so. Oder dass er ganz kurz nur dort auftaucht und dann gleich wieder woanders hingeht. Und dann fängt er ja irgendwann an, seine Zeit auch wirklich produktiv zu nutzen. Ne? Ja. Dass er dann anfängt, Klavier zu lernen. Und das fand ich wirklich lustig, wo die Lehrerin dann meinte so, also er spielt da schon relativ advanced, sag ich mal. Und die Lehrerin sagt so, ja, sind Sie wirklich sicher, dass Sie zum ersten Mal spielen heute? Und er so, ja, alles gut. So. Das fand ich schon sehr lustig.
Ja, also ich muss auch sagen, ich fand es cool in diesem Film, so diese verschiedenen Phasen, die dann gezeigt werden irgendwann. Also er hat ja dann irgendwann, also am Anfang ist es ja eher so dieses erstmal klarkommen, so, ne? Erstmal überhaupt sich zurechtfinden, so eine Orientierung. Und später ist es ja so, da durchläuft er verschiedene Phasen, also irgendwann so diese Resignation, er hat keinen Bock mehr da drauf, ne? Irgendwann will er einfach nur noch sterben und das tut er ja dann auch. Er versucht sich halt ständig dann umzubringen mit den verschiedensten Mitteln und Arten und so, was ich dann ziemlich kurios fand, aber auch sehr witzig irgendwann.
Das fand ich auch gut, dass der Film das nicht alles zeigt, ne? Also der zeigt halt 3 oder 4 Todesarten.
Ja, der zeigt aber das sehr schnell durch. So,
genau, ne? Und dann erzählt er aber in einer anderen Szene noch so, ja, ich habe alles durch, ich habe noch dies und dies gemacht, wo du denkst, ah, okay, das wurde gar nicht gezeigt. Das fand ich dann gut, dass da ein bisschen Beschleunigung drin
war. Man kann auch diese Dimension gar nicht so richtig erahnen, also wie lange er wirklich da drin war. Das wird auch nicht genannt. Also es wird jetzt nicht gesagt, er war da jetzt 300 Tage oder so, da hat es immer wieder erlebt. Aber man kann es erahnen in dem Film. Also weil er halt irgendwann kann er alles auswendig. Er weiß halt, wo Leute hinlaufen, was sie machen, zu welcher Zeit irgendwas passiert. Also der kennt das wie in so einem Videospiel, wenn du das halt ne, immer wieder gespielt hast, weißt du schon, wann was passiert und dann weißt du schon, wohin du gehen musst und so weiter. Ein Speedrunner von so einem Videospiel. So, ne? Der kennt das alles schon total auswendig und weiß genau, wohin und welche Mechanismen und so, um da möglichst effektiv durchzukommen. Und so macht das auch irgendwann Bill Murray, also diese Figur, macht das irgendwann, also der geht irgendwann richtig effektiv dadurch, durch diesen Tag. Also er weiß ganz genau, wo er hingehen muss und was er tun muss, um das und das zu erreichen. Und somit optimiert er sich dann auch selbst irgendwann so sehr, dass er dann auch irgendwann auch das Herz dieser Frau da gewinnt. Dieser Reporterin da, seine Kollegin, ja.
Ja, ich dachte mir nur so, während ich den Film geschaut habe, wenn ich in seiner Position wäre und diesen Tag immer wieder erleben würde, ne? Weißt du, was ich machen würde?
Was?
Ich würde nur essen, den ganzen Tag ja, essen, ja. Weil ich würde ja nicht zunehmen.
Ach du, ey. Das ist so klar. Ja, aber eigentlich auch nicht schlecht, ne?
Gut, die Auswahl der Restaurants ist halt in dieser kleinen Stadt sehr begrenzt. Irgendwann hat man die Karte durch, aber... Aber ja, das mal einen Plan.
Aber das macht er ja irgendwann auch. Also der ist ja irgendwann, also der ernährt sich auch eigentlich sehr ungesund und seine Kollegin spricht ihn ja daraufhin auch an und sagt so, naja, wie du dich hier ernährst oder ne, du brauchst ja auch hier und naja, hast du schon mal nachgedacht, ne, dass das ungesund sein könnte und ihm ist das völlig egal, weil er weiß, naja, nächsten Tag hat das eh nicht angesetzt und so, da bin ich ja wieder resettet und dann kann ich das wieder machen und ich glaube, ich würde dann auch richtig ungesund leben.
Ich würde mich auch nur besaufen wahrscheinlich.
Ja. Aber dann würde ich auch, glaube ich, nie aus dieser Zeitschleife herauskommen, weil ich mich nicht bessern würde. Ja. Ja, aber ja, es ist eigentlich ein ziemlich lustiger, also witziger Gedanke so, wo ich mir da auch gleich so selber wieder die Frage gestellt habe, wie würde ich das gestalten, ne? Wie würde ich damit klarkommen mit dieser Situation? Und sowas mag ich ja so bei Filmen, wenn du dir selbst so die Frage stellst, wie würdest du so reagieren, ne? Wenn dir das passieren würde? Was natürlich nie möglich sein würde. Das ist kompletter Schwachsinn eigentlich. Aber schon interessant eigentlich, so diese Frage an sich. Ja. Stefan, wie hast du dir da Fragen gestellt?
Ja, das wollte ich eigentlich gerade auch sagen. Das ist so das Schöne an diesem Film. Ja, da auch allgemein an Filmen, dass man in Zeiten, in Geschichten geworfen wird und man sich teilweise selber Gedanken machen kann, so was würde ich machen? Und gerade hier, ja, finde ich mich teilweise auch in Bill Murray wieder, weil ich dann, ja, gewisse Sachen sicher auch so machen würde. Ich wäre dann mal verzweifelt, würde mal, ja, es mit Humor nehmen, dann, ja, vielleicht würde ich mich auch versuchen, jemanden umzubringen, so. Ja, also, er spielt relativ viele Ideen durch, die man selber so hat, und das finde ich richtig toll. Ja. Außer natürlich, als Filmfreund würde man natürlich zuerst sehen, so 10, 15 Jahre Filme schauen, dass man so wirklich mal alles gesehen hat, was man gesehen hat.
Das stimmt.
Und dann wünsche ich mir sogar manchmal so diese Schlaufe, so ein paar Bücher lesen, ein paar Filme schauen.
Ja.
Dafür wäre es natürlich perfekt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das mit den Büchern lesen, das kommt ja in einem anderen Film tatsächlich noch vor, ne?
Ja, stimmt.
Genau.
Ja.
Okay,
gut, wollen wir zum nächsten Film kommen?
Zum nächsten Film, ne?
Der vorletzte Film auf unserer Liste ist Edge of Tomorrow von Doug Liman aus dem Jahr 2014. Und da geht es um Folgendes. Mit unerbittlicher Härte fällt eine außerirdische Spezies über die Erde her. Keine Armee der Welt kann sie aufhalten. Major Bill Cage verfügt über keinerlei Kampferfahrung, als er ohne Vorwarnung zu einem Einsatz abkommandiert wird, den man nur als Selbstmordkommando bezeichnen kann. Cage wird innerhalb weniger Minuten getötet, landet aber unbegreiflicherweise in einer Zeitschleife, die ihn dazu verdammt, dasselbe grausige Gefecht ständig aufs Neue zu durchleben. Wieder und wieder muss er kämpfen und sterben. Doch mit jeder Auseinandersetzung gewinnt Cage an Erfahrung und reagiert immer versierter auf die Gegner, wobei ihn die Kämpferin Rita Reteski von den Special Forces tatkräftig unterstützt. Indem sich Cage und Rita dem Kampf gegen die Außerirdischen stellen, ergibt sich aus jedem wiederholten Einsatz eine neue Chance, die Alien-Invasoren zu überwinden.
Ja, kann man so ähnlich vergleichen mit Täglich grüßt das Murmeltier, nur als Actionfilm.
Ja, und mit einem klareren Ziel, ne?
Ja,
nämlich
genau.
Die Alien-Invasoren zu töten. Ja, Stefan, sag doch mal, wie fandest du den Film?
Ja, das ist für mich so das, was so ein moderner Blockbuster so haben soll oder kann. So, ja, es braucht kein Universum, sondern es reicht einfach eine gute Idee und einen Tom Cruise, der gut drauf ist, gute Action, ja, ist so einfach gut gemacht. So kein Film, der jetzt besonders lange hängen bleibt oder über den man lange nachdenkt, aber ja, ist für das, was er sein soll, dieser Blockbuster, für das finde ich ihn sehr toll. Und ja, thematisiert vielleicht auch so dieses Videospiel, fast am besten, oder einer der Filme, der so das, den Videospielcharakter, dass man etwas immer wieder lernt und immer wieder durchspielt, bis man so den perfekten Weg gefunden hat.
Mhm. Und,
ja.
Den kann man quasi so als Roguelike-Film bezeichnen.
Was ist denn Roguelike?
Also Roguelike ist so, wenn du stirbst, fängst du wieder von vorne an.
Also das Gegenteil von Permadeath. Richtig? Also Permadeath ist ja so mit eins meiner Lieblingswörter, weil es so, da gibt es bestimmt einen Fachbegriff dafür, aber der Tod ist ja eigentlich permanent. Und dadurch, dass man das Perma noch davor setzt, wird es ja total absurd.
Aber durch das Spiel, dass du wieder ja wieder irgendwo respawned wirst,
ja, klar.
Der Tod nicht für immer, genau.
Ja.
Und so Roguelike ist ja so, das basiert ja darauf, dass du immer wieder dieselben Abschnitte spielst, bis du irgendwann so gut bist, dass du dann halt dich da durchkämpfst. Oder hier zum Beispiel diese ganzen Souls-Spiele oder so, die basieren ja auch darauf, so dieses immer wieder Gegner bekämpfen, bis du irgendwann das so optimiert hast, dass du die dann irgendwann ohne Probleme schaffst. Und so ist ja eigentlich auch Edge of Tomorrow. Er optimiert sich irgendwann so sehr und er weiß genau, was er tun soll, damit er dann irgendwann das Ziel auch erreicht in dieser vorgegebenen Zeit.
Ja, ja.
Da spielt ja auch Zeit auch eine sehr wichtige Rolle. So, er hat ja nur dieses gewisse Zeitfenster.
Ja.
Und da muss er das genau schaffen dann auch.
Ja. Also ich muss auch sagen, ich habe ja nicht so ein Problem mit Tom Cruise wie so viele andere, weil ich finde, im Action-Genre hat er sich gefunden und liefert da immer ab.
Ja.
So. Und das hat er hier halt einfach auch gemacht. Also das war so ein Film, den habe ich mir mit dir angeguckt und ich dachte so, ja, okay, Action ist jetzt nicht so mein Genre, aber kann man sich ja mal angucken, ne? Science-Fiction so ein bisschen mit drin. Und ich war da echt überzeugt. So. Also der hat mich schon wirklich gekriegt und ich mag auch die Emily Blunt in dem Film.
Ja.
Also hat auf jeden Fall wirklich viel Spannung mit drin, obwohl man halt das Prinzip natürlich gleich am Anfang vermittelt bekommt und man auch vielleicht so ähnlich wie ich bei Groundhog Day dachte, okay, wie oft muss ich mir das jetzt noch angucken? Aber der geht ja auch darüber hinaus. Ne?
Ja.
Also fand ich auch wirklich sehr, sehr unterhaltsam.
Also ich fand den auch richtig spaßig, den Film. Also mich hat er sehr gut unterhalten.
Mhm.
Ich war da auch zu keiner Zeit gelangweilt, weil ich mir auch dachte immer so, naja, was kommt denn jetzt als nächstes, wenn er das jetzt schafft, so diese Hürde überwunden hat? Ne, was sehe ich dann halt so, ne? Wie wird er dieses Problem jetzt als nächstes lösen? So? Und es war ziemlich cool. Man hat sich so auch mit ihm so durchgearbeitet. So. Und ich dachte mir so, ja, cool, Mann, jetzt schaffst du es dahin und jetzt das und das und was kommt jetzt zum Schluss so?
Ja.
Was ist jetzt so der Endgegner quasi? So,
ja,
ne?
Ja.
Ja, das ist echt cool. Also es ist eine sehr einfache Idee eigentlich, aber auch dann sehr gut umgesetzt.
Mhm.
Ja. Und Tom Cruise ist ja auch mal so das Ding, also ich habe schon einige gehört, sie gucken sich Filme mit Tom Cruise grundsätzlich nicht an.
Was totaler Blödsinn.
Weil die dann sagen, ja, ich mag den als Privatperson nicht und so, aber ich denke mir halt so, ich trenne das dann halt einfach Privatperson und als Schauspieler, und als Schauspieler überzeugt er mich eigentlich fast immer.
Mhm.
Und okay, als Privatperson sei mal dahingestellt, mit Scientology finde ich eigentlich auch nicht unterstützenswert und so, aber als Darsteller finde ich den eigentlich immer gut, auch zum Beispiel in den letzten Mission Impossible, da hat er halt abgeliefert, ne? Und das tut er immer wieder, so, ja. Ja, Stefan, hast du noch was dazu zu sagen? Wie stehst du denn zu Tom Cruise?
Ja, finde ihn, ja, wie du schon gesagt hast, so, aber ich finde ihn so mit den Scientology, da bekomme ich gar nicht mehr viel mit. Oder man bekommt gar nicht mehr viel mit. Und dann finde ich so diese Hardcore-Christen, ja, oder die so Chris Pratt, die in so komischen Kirchenmitglied sind, so fast schon problematischer. Und ich, ja, solange sie, ja, ich finde da bei Tom Cruise, da kann ich es trennen, weil er hat ja da, weißt du, also ich habe mich da auch zu wenig damit befasst, ob jetzt da wirklich was schlimmt. Also sozusagen aktiv Schlimmes hat er ja nicht gemacht. Klar, er gibt da nur Sekte Geld, aber und ja, als Schauspieler finde ich einfach so, genau in dieser Rolle, so dieser scheinende Star, da ist er einfach, ja, so der Vollprofi. Und wenn man so die Making-of sieht vom neuesten Mission Impossible, wie er so die Leute motiviert und immer positiv drauf ist, da finde ich ihn sogar sympathisch. Und da ist wirklich so auch ein großer Filmstar für mich. Und ja, das hat er sich auch verdient. Und ich schaue mir die Filme gerne an, teilweise. Ich habe da auch vieles nicht gesehen. Es gab da auch mittelmäßige Filme, aber gerade Mission Impossible oder hier liefert er einfach das, was er abliefern muss oder soll oder was viele andere nicht können.
Auf jeden Fall. Und man muss ja bedenken, der ist schon Mitte 50 oder schon über Mitte 50 und dass er dann das noch schafft, so, ne, solche Rollen dann noch zu stemmen, finde ich schon beeindruckend. Also ich will nicht wissen, wie ich so mit Mitte 50 aussehe irgendwann.
Aber du hast auch keinen Personal Trainer.
Ja, okay. Aber was ich dann so körperlich da in der Lage bin. Oder wenn ich manche so sehe, so mit Mitte 50 Männer, wie die dann da schon aussehen, so, da hat er sich noch echt gut gehalten. Aber na, okay, die haben ganz andere Mittel, so Schauspieler. Aber das ist schon recht beeindruckend, finde ich.
Also Edge of Tomorrow ist auf jeden Fall eine Sehempfehlung, sind wir uns, glaube ich, einig.
Auf jeden Fall. Also wer auf richtig gute Actionfilme steht, kann sich das auf jeden Fall anschauen. Und dann noch mit dieser Zeitschleife oder Zeitreisethematik ist das schon echt ein ziemlich cooler Film. Ja.
Gut, dann kommen wir zum letzten Film und das ist eine richtig schöne Rom-Com, nämlich eine Alles eine Frage der Zeit von Richard Curtis aus dem Jahr 2013. Und da geht es um den 21-jährigen Tim, der erfährt von seinem Vater, dass alle Männer ihrer Familie durch die Zeit reisen können. Und das führt natürlich dazu, dass er aus allen Wolken fällt. Nach und nach entdeckt er die Vorteile, die diese Fähigkeit mit sich bringt und erobert so das Herz der wundervollen Mary. Sie leben glücklich und zufrieden, bis Tim erkennen muss, dass selbst ein Zeitreisender nicht alle Dinge ändern kann. Denn das Leben folgt seinen eigenen Gesetzen. Ich fange einfach mal an. Ich habe den Film vor ein paar Jahren das erste Mal geguckt und war wirklich nicht überzeugt. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, es lag an einem sehr einfachen Fakt. Ich mochte damals Domhnall Gleeson einfach nicht. Ich fand den unerträglich in diesem Film. Das war auch der erste Film, den ich mit ihm gesehen habe, glaube ich. Mhm. Und ich dachte so, ein rothaariger Hauptdarsteller, damit kann ich irgendwie nicht umgehen.
Boah, du bist so diskriminierend.
Ich war es einfach nicht gewöhnt. Ich wusste nicht, was der noch so drauf hat. Und er hat halt auch irgendwie die ganze Zeit so gegrinst und ich dachte so, oh Typ, du bist so gut gelaunt. Vielleicht war ich auch gerade nicht so gut gelaunt und das kam bei mir nicht so gut an. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat dieser Film nicht so positiv auf mich gewirkt. Und als ich den jetzt nochmal geguckt habe, war ich echt total überzeugt, weil ich dachte, hä, was hast du damals gedacht? Der Film ist doch total schön. So, ne?
Ja, ist schon ein sehr sympathischer Film, finde ich. Auch so von den Darstellern. Also ich mag ja Domhnall Gleeson, im Gegensatz zu dir.
Ja.
ich mag ja seinen Vater sogar noch mehr.
Ich mag ihn aber mittlerweile auch, ne? Also durch Ex Machina oder durch die Black Mirror-Folge hat er mich schon sehr überzeugt.
Ja, ja. Er hat ja dann auch danach in sehr vielen Filmen mitgespielt. Also gefühlt in fast jedem irgendwie. in jeder britischen Produktion. Ja, zum Beispiel auch ein Frank oder so, oder auch Ex Machina, genau. Und da mag ich den eigentlich auch sehr. Also der passt auch so sehr in diese Rolle, finde ich. So als diesen Typen, der auch erstmal so keine Freundin so richtig abbekommt, kann ich mich ja, also damals, so früher hätte ich mich da richtig gut wiederfinden können. Ja, das kennen sicherlich viele Männer so, ne, besonders in dem Alter, so, dass sie da verzweifelt nach einer suchen. Und der ist ja auch verzweifelt auf der Suche und nutzt das auch so ein bisschen dann aus, so diese Fähigkeit in der Zeit zu reisen. Ich glaube, das hätte ich genauso gemacht. Also wer hätte das nicht gemacht, um da irgendwie einen Vorteil draus zu ziehen? Und dann fand ich eigentlich auch diese Frage erstmal ganz gut so. Also, und das ist auch wieder so dieses Positive in dem Film. Man fragt sich, ne, was würde ich damit machen mit dieser Fähigkeit? Und das finde ich ja immer toll, ne, wenn man sich diese Frage stellen kann. Und dann aber auch wieder so diese Schwierigkeiten, die dann gezeigt werden im Laufe des Films, was das alles für Problematiken auch noch mit sich bringt. Also dieser Film geht dann auch ernsthaft damit um. Der ist dann nicht nur lustig, sondern auch schon auf eine gewisse Art dramatisch. Und also besonders zum Ende hin fand ich dann auch, dass der Film eine sehr gute Lösung dafür gefunden hat für das Ganze.
Ja, und er schafft es halt über dieses Zeitreise-Ding hinauszugehen. Ne? Also es bleibt halt nicht eine Geschichte, wo man sich denkt, okay, das ist rein fiktiv, das könnte mir niemals passieren, also tangiert mich das alles im Grunde nicht, sondern das, was behandelt wird an zwischenmenschlichen Themen und so, das lässt sich halt auch auf unser normales Leben übertragen. So, ne? Wie gehe ich mit Verlust um?
Ja.
Was bin ich bereit zu opfern, um ja, meine Familie zu schützen und so weiter. Das fand ich schon wirklich gut, dass der so im letzten Drittel vor allem relativ ernste Töne anschlägt.
Ja, besonders diese Wendung kriegt er ja dann mit der Schwester zum Beispiel.
Ja, ja. Oder halt auch, als er auf einmal ein anderes Kind zu Hause hat, ne?
Ja, das kommt ja dann dadurch durch die Schwester, also dass er das verhindern möchte, aber im Zuge dessen verändert sich dann das mit dem Kind und
ja.
Das kann er auch dann nicht vereinbaren und somit muss er das wieder rückgängig machen. Und dann bekommt er ja auch mit, naja, okay, manches muss man halt geschehen lassen, ne? Und das kann man dann nun mal nicht rückgängig machen. Man muss dann nun mal damit leben. Und diese Aussage fand ich dann eigentlich auch ganz, ganz gut so in dem Film. Also, dass der auch solche Thematiken angesprochen hat und nicht nur so diese Rom-Com dann geblieben ist.
Ja.
Ja.
Du hattest ja den Film vorgeschlagen, Stefan. Wir hatten den erst gar nicht auf der Liste.
Genau.
Also genau. Fandest du den wahrscheinlich ziemlich gut, oder?
Ja, ich hatte den, ja, wo er etwa rausgekommen ist, oder ein Jahr später gesehen. Und der gefiel mir wirklich sehr gut. Und ich habe ihn dann einfach mal so aufgeschrieben, weil ich den so in Erinnerung habe, eben so, weil auch so dieses Zeitreisen, vielleicht nicht als Gesellschaft, aber so als Einzelperson, so für mich so am besten zusammenfasst. Weil man probiert aus, ändert Dinge und lernt dann so mit der Zeit so dieses, ja, eigentlich brauche ich das gar nicht oder eigentlich, ja, muss ich mit meinem Leben oder muss die Beziehung auch ohne dieses Zeitreisen oder dieses Optimieren oder was auch immer auskommen. Und so, dass es dieses persönliche Zeitreisen so, ja, wenn ich jetzt selbst so die Chance hätte, wäre das auch irgendwie so, am Anfang fände ich es cool, ich würde sicher ein paar Dinge ausprobieren, aber irgendwann, ja, muss man ja so sein Leben selbst gestalten und glücklich werden mit dem, was man hat und ja, man kann nicht alles perfekt machen. Und das, finde ich, macht er sehr toll und sehr schön und ja, wie Julius gesagt hat, dieses, ja, man stellt sich selbst die Frage, was würde man machen und findet sich da teilweise vielleicht auch wieder, teilweise auch nicht. Und ja, das hat mir auch großen Spaß gemacht. Und als ich den heute nochmals geschaut habe, hatte dies auch nochmals bestätigt. Ich hätte da sogar noch irgendwie so eine Idee für so eine weitere Rom-Com so entwickelt.
Kannst ja ein Drehbuch schreiben.
Genau. Da geht, wo es mir mehr darum gehen würde, so hatte ich ihn irgendwie auch in Erinnerung, dass er, sagen wir ein Mann oder ein Frau, ist ja egal, irgendwie auch dieses Zeitreisen hat und dann jede, wie er zu Beginn, so jede Szene perfekt machen will. Und obwohl er dies immer macht, dass so dann irgendwann auch die perfekte, oder für ihn gedacht, so die perfekte Beziehung dann aber irgendwann scheitert, dass es nicht aufgeht. Und so, dass er nicht lernen muss, dass so, ja, es gibt keine perfekte Beziehung oder zu einer perfekten Beziehung oder zu einer guten Beziehung gehören Streit, gehören Konflikte und gehören nicht nur perfekte Momente und so. Ja, so die Idee hatte ich dann auch ein bisschen so, da könnte man auch was draus machen.
Ja.
Finde ich gut. Solltest du verfolgen. Würde ich mir anschauen.
Ja. Na, was ich ja noch gut fand an dem Film, am Anfang war ja der Fokus auf diese Beziehung zwischen den beiden, also von, ich weiß jetzt nicht mehr die
von Namen. Mary und Tim.
Ja, genau. und später wurde ja der Fokus dann eher auch auf die Familie dann so
gelegt,
genau. Und das fand ich da auch nicht schlecht, also dass es dann nicht nur diese Liebesgeschichte gab, sondern auch so allgemein so diese Beziehung zur Familie und dass man Momente genießen soll und solange sie da sind und auch das mit dem Vater dann, diese Beziehung, fand ich auch sehr rührend zum Schluss dann nochmal. Das hat mir auch sehr gefallen. Also da kamen ja auch manchmal fast so die Tränchen zum Schluss und wenn mir die Tränchen kommen, dann überzeugt mich eh mal ein Film. Finde ich eh mal gut und ja, das hat mich dann auch so gut entlassen, so dann auch so der Film. Also ein schönes Ende und ja, mehr kann ich jetzt auch nicht mehr dazu sagen.
Ja, der Vater hat ja auch erzählt, was ich gerade, wo ich gerade eine Anspielung gemacht habe, dass er halt total viel gelesen hat, ne? Dass er immer zurückgereist ist, um dann nochmal mehr zu lesen und so. Und er hat ja Tim den Tipp gegeben, versucht, die Tage zweimal zu erleben, einmal halt ganz normal und beim zweiten Mal achtest du halt wirklich auf die Schönheiten in der, im einfachen Alltag, die halt, ne, jeder Tag so für sich bietet. Und ich dachte mir so, eigentlich wäre es doch umgedreht total, also logischer, ne, dass du einfach morgens so im Bett bleibst, so liest und Filme guckst und so, was du auch immer machen möchtest und dann reist du zurück und machst, erledigst deine Pflichten.
Ja, ja, ja.
So würde ich das wahrscheinlich machen.
Ja. Aber ich glaube, ich würde so den größten Mist bauen. So. Ich würde, glaube ich, so viel ausprobieren und wenn es nicht klappt, dann einfach nochmal und
ja.
Ja. Da würde ich mir, glaube ich, viel mehr trauen. So, ja.
Ja, das wird ja auch thematisiert am Anfang, dass er sich dann mit Mary immer mehr traut und so, ne? Dachte ich, also da habe ich mich auch total wiedergefunden, wo ich dachte, okay, wenn ich wüsste, es hat keine Konsequenzen, kannst du ja alles machen, ne? Kannst ja einfach mal Leute ansprechen und sonst
aber,
was erzählen.
Aber eigentlich fand ich das auch so ein bisschen so unfair den anderen Menschen gegenüber.
Ja, natürlich.
So, weil die ja davon eigentlich nichts wissen. Und wenn sie eigentlich wüsste, diese, wie heißt sie nochmal?
Mary. Aber das hat mich bei Groundhog Day viel mehr gestört, so. Weil die weibliche Protagonistin dort, die wurde halt irgendwie noch ein bisschen naiver dargestellt, fand ich so.
Eigentlich auch total manipuliert.
Ja, ja, genau, die wurde komplett manipuliert. Ja. Weil da hat er ja auch immer so, das macht er ja hier auch, dass er, also beide tun das, dass sie die Frauen ausfragen und dann am nächsten Tag halt genau das ins Gespräch einfließen lassen, als ob sie Seelenverwandte wären. Ja, so. Also das ist eigentlich echt mies. Ja. Ja.
Oh Mann. Ja, wo er dann auch noch so richtig fragt so erstmal und dann so, ja, ja, okay, alles gut, ich gehe dann mal wieder, tschüss. Ja, so, und dann einfach irgendwann wiederkommt und die kennen sich dann halt nicht und dann auf einmal das alles sagt, was sie halt hören möchte, auch hier mit Kate Moss und sowas. Ne?
Genau, ja.
Nee. Aber hat auch dann dadurch wieder sehr viele witzige Szenen gehabt, so.
Ist wirklich ein sehr, sehr schöner Film. Und ich kann heutzutage nicht mehr verstehen, warum ich den da fand.
Ja, Stefan, vielen Dank, dass du den auch vorgeschlagen hast. Sonst hätte man den nicht nochmal geschaut und dann hätte man nicht nochmal so viel Spaß gehabt beim Schauen.
Ja.
Ja, weil beim zweiten Mal schauen fand ich ihn jetzt auch viel besser nochmal, ja.
Dann ist er gut.
Ja.
Vielleicht motivieren wir auch ein paar Zuschauer, den nochmals zu sehen.
Ja.
Auf jeden Fall.
Oder Zuhörer.
Ja, Zuhörer, genau.
Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann macht das auf jeden Fall mal. Also wenn ihr auf Romcoms steht, eigentlich hätte der auch in unsere Liste kommen müssen, aber wie gesagt, als wir die zusammengestellt haben, fand ich den noch doof. Wobei doof heißt auf Letterboxd, ich habe den 3,5 Sterne gegeben, was halt eigentlich auch nicht doof ist.
Nö,
ne?
Ist ja immer noch gut, ja.
Ja, damit wären wir durch. Wir haben noch ein paar Honorable Mentions.
Ja, erwähnen Sie mal bitte.
Also wir hatten noch Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit.
Yay.
den wir auch kürzlich zum ersten Mal geguckt haben. Also ich zumindest. Hattest du den vorher schon?
Ich habe den vorher auch noch nicht geschaut.
Und ich fand den sehr, sehr unterhaltsam. Und im gleichen Zuge möchte ich Looper erwähnen, denn beide werden in einem extrem unterhaltsamen Podcast von Enough Talk verwurstelt. Hast du den auch schon gehört, Stefan?
Ich habe die letzten zwei Tage war ich da am Reinhören.
Ah ja,
und war,
cool.
Oder bin sogar noch dran.
Ja, fand ich super. Macht
ich
sehr,
auch.
Sehr viel Spaß. Source Code war noch so mein Lieblingszeitschleife-Film, der es jetzt nicht in die Reihe mitgeschafft hat, der mit Jake Gyllenhaal. Den fand ich auch richtig super und will ich jetzt gar nicht so viel dazu erzählen, weil es ist halt auch ein Zeitschleife-Film, wo es darauf hinausläuft, dass er ein gewisses Ereignis versucht zu verhindern und ne, so. Harry Potter 3 hast du noch mit draufgepackt.
Ich finde ja Harry Potter 3 total toll. Ich finde ja Harry Potter an sich total toll. Und den dritten besonders durch diese Zeitreise-Thematik, die er auch noch da in diesem Film, in dieser Geschichte mit behandelt. Finde ich super. Stefan, wie stehst du dazu?
Ich bin ja da, jetzt habe ich sogar einen Hashtag vergessen. Ich bin da seit vorletztem Jahr. Lese ich die Bücher zum ersten Mal oder ich sage so, ich habe die ersten zwei, drei Bücher gelesen und habe dann gesagt, ja, ich lese jedes Buch, schaue mir den Film, höre den Podcast und Second Unit, die ja da nicht durchgecastet haben. Ja. Und Christian von der Second Unit ist ja auch die Bücher am Lesen, also auch eher mal am Pausieren. Und ja, ich habe jetzt gerade Teil 4, glaube ich, durch, dem Feuerkelch.
Ja.
Jetzt mache ich gerade eine Pause, weil ich sowieso nicht so zum Lesen komme. Aber dieses Jahr wird sicher noch Teil 5 gelesen. Mhm. Und da irgendwo, glaube ich, Mission Harry Potter oder so, kann man mich bei Twitter verfolgen oder ansprechen dazu, zu dieser. Das läuft sicher noch dieses und nächstes Jahr.
Dann haben wir noch Star Trek 4 auf der Liste. Kann ich nichts mit anfangen?
Ja, das ist ja dieser, also der, mir fällt jetzt gerade der Titel nicht ein, aber da ist es ja auch so, da geht es ja um, dass sie in die Vergangenheit reisen, also die Star Trek Crew rund um hier William Shatner und so, also Captain Kirk. Und da passieren halt dadurch, also ich weiß gar nicht mehr, wegen irgendwelchen Walgesängen reisen sie da zurück. Und weil sie irgendwie die Wale retten müssen, da war dann auch noch so eine Greenpeace-Aussage da noch drin und sowas zur damaligen Zeit. Das war wohl gerade so der Zeitgeist auch da. Und was es ja auch jetzt wieder ist. Und ja, da reisen sie halt zurück in die Zukunft, nach San Francisco auch. Und da gibt es halt dann auch sehr lustige Begebenheiten. Zum Beispiel, da gibt es auch diese bekannte Szene, wo dann halt, ich weiß jetzt nicht genau, wer dann von der Star Trek Crew das macht, aber da nimmt dann einer so diese Maus und spricht da rein und sagt so, ja, Computer an und sowas.
Ach so, das kenne ich aber auch, ja.
Ich finde den halt sehr witzig, diesen Film, in diesen ganzen Star Trek-Film, finde ich den so am witzigsten und auch am unterhaltsamsten.
Ja.
Ja. Und darum habe ich den da auch noch mit reingenommen. So.
Okay, wir haben hier noch Triangle, den hast nur du gesehen.
Ja, das ist so ein
Stefan,
kleiner,
sagt er dir was?
Ja.
Nein, ich wurde heute sogar angetwittert, ob der auch so zu der Zeitreise gehört, aber ich habe vergessen zu antworten, mache ich aber noch.
Das ist auch so ein ganz typischer Zeitschleife-Film, das ist auch eher so ein bisschen in diese, der wird auch so als Horrorfilm verkauft, ist auch sehr low-budget, also diese Effekte sind wirklich nicht gut, der sieht nicht wirklich gut aus, aber ich finde das Drehbuch halt auch sehr gut wieder in dem Fall. Ist so ein bisschen zu vergleichen, also so von der Produktion wie Time Crimes oder so. Ist so eine kleine Perle für mich und ich habe den auch schon ein paar Mal geschaut, finde den auch sehr gut. Also auch beim ersten Mal schauen fand ich den ziemlich genial, weil er sich auch immer mehr so erschließt. Also je weiter man den guckt, umso mehr so Aha-Effekte kommen. Also und jetzt das, okay. Und zum Schluss gibt es auch nochmal so ein recht trauriges Ende hält dann der Film so bereit, wo dann sich alles erschließt, so wo du dann denkst, ach so, okay, so ist das alles gemeint und sehr zu empfehlen, also recht kleiner Film, aber für mich ein sehr starkes Drehbuch. Ja.
Das Mädchen, das durch die Zeit sprang, ich weiß nicht, wer von euch beiden den aufgeschrieben hat.
Ja, Stefan, also weil ich den nicht kenne, muss es. Ja.
Okay, ich kenne den nämlich auch nicht.
Ja, ich habe den mal gekauft auf Empfehlung und der steht im Regal. Und ich habe ihn noch nicht geschaut.
Ach so.
Das wäre so die. Okay. Das wäre so. Also ich dachte,
kannst du ja den Klappentext vorlesen.
Nee, das können wir auch googeln. Also gut, dann können wir den vielleicht noch gucken, wenn es sich auch um Zeitreise dreht. Hot Tube Time Machine heißt der, glaube ich, ne?
Ja.
Den kenne ich auch überhaupt
mit John
nicht.
Cusack und so, ne? Ist das der?
Ich glaube.
Ja, mit diesem Whirlpool, mit dem sie dann, also das ist irgendwie, wie ich den noch in Erinnerung habe, das ist auch schon, glaube ich, 10 Jahre her, als ich den geschaut habe. Sind halt so ein paar Typen, die machen irgendwo Urlaub in so ein Skigebiet. Da setzen sie sich in den Whirlpool und reisen dann ins Jahr irgendwie 1980 und so und erleben dann ihre Kindheit irgendwie wieder.
Okay.
Und sowas. Geht es ein bisschen um Nostalgie und so. Und,
ja.
Ist so recht witzig gehalten, so eine Komödie. Und da spielt John Cusack zum Beispiel mit und irgendwelche anderen Bekannten, die so in diesem Comedy-Fach sind, so, naja. Aber so richtig erinnern tue ich mich da halt sehr schlecht dran. Ich fand ihn jetzt auch eher okay, so.
Okay.
Ganz nett.
Na gut.
Ja.
Und dann haben wir ja noch als letzten Film, ist kein richtiger Zeitreisefilm, Lola rennt, aber da geht es ja auch um verschiedene, wie soll ich sagen, wie sich die Realität abspielen könnte. Deswegen mit ein bisschen Freiraum könnte man den auch hier mit reinzählen. Den hattest du, glaube ich, auch noch vorgeschlagen, Stefan, ne?
Ich glaube, ja. Das war, ja, ich habe den auch so ein bisschen als Zeitschleife gesehen. Aber ist auch schon ein paar Jahre her und ich weiß nicht mehr so genau. Ja. Was, aber ich glaube eben, ja, das Zeitreisen wird gar nicht nie erwähnt, dass mir einfach der gleiche Tag immer wieder,
oder? Ja, genau, ja. So habe ich es auch in Erinnerung. Ich habe den, glaube ich, letztes Jahr zum ersten Mal geguckt und ich war leicht unterwältigt. Also ich habe nicht so richtig verstanden, warum der so einen Kultstatus genießt. Ich fand es gut, aber allein optisch fand ich den wirklich mies. So.
Ich denke einfach mal so diese neue Erzählweise damals, der ist ja so Mitte der oder Ende der 90er Jahre ist der rausgekommen. Da gab es halt solche Filme noch nicht und ja. Weil der auch aus Deutschland kam und dann so ein Film halt, ne,
ja,
der
ja,
so ungewöhnlich kann, ja. ist für einen deutschen Film.
Kann ich nachvollziehen, aber ich mochte zum Beispiel auch diese Comic-Einlagen nicht. Also der hat halt einfach meinen persönlichen Geschmack so gar nicht getroffen. Ja. Das ist halt einfach mein persönlicher Geschmack so.
Ja, ich glaube, ich habe den auch aber nicht als so gut in Erinnerung. Ja. Ich habe den auch, glaube ich, mal im Fernsehen geschaut. Also der kam ja auch irgendwie gefühlt jedes Wochenende im Fernsehen. Und hab den dann auch irgendwann mal geschaut und fand ihn jetzt auch ganz okay, aber nicht, also somit ist er jetzt auch nicht in die Liste so gekommen, weil ich den auch nicht so toll fand. Ja.
Ist das eine Katze bei dir im Hintergrund?
Ja. Oh. Sie ist zwar draußen, aber sie will, glaube ich, langsam rein.
Oh. Ja, dann hol sie gleich mal rein. Du kannst sie auch gerne jetzt schon reinholen, ich will Katzenmiauen hören.
Ja. Ich weiß nicht mal, ob man es dann noch hört.
Insofern, wir sind im Grunde auch am Ende der Sendung angelangt. Wir haben jetzt, wie gesagt, unsere 10 Filme besprochen und diesmal sogar an die Honorable Mentions gedacht, die wir beim letzten Mal vergessen haben, aber die erwähne ich jetzt nicht nochmal. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch über Zeitreisefilme zu reden und die natürlich auch vorher alle nochmal, zumindest die meisten, hast du es gehört?
Ja, ja.
Das ist alles nochmal anzuschauen. Willst du noch kurz erwähnen, worum es in der nächsten regulären Folge gehen wird? Hast du es noch im Kopf?
Puh.
Okay, dann mache ich das. Es wird gehen um Still Alice und um Alzheimer-Demenz. Mhm. Das wird mal wieder ein nicht so leichtes Thema, aber glaube ich, schön eng umrissen. Da muss man nicht so endlos viel recherchieren, weil die nächsten Wochen auch voll sind mit anderen Podcast-Aufnahmen. Habe ich noch gar nicht erwähnt, ich habe noch einen zweiten Podcast jetzt.
Ja, die Christelle hat schon wieder einen Podcast, oder naja,
was heißt hier schon wieder?
Du hast ja erst deinen zweiten. Ja, ja, möchtest du kurz mal vorstellen?
Ja, das, der nennt sich Audiophil mit einem Doppelpunkt in der Mitte zwischen Audio und Phil und den kann man auch wirklich nur so finden, als wenn ihr den irgendwie sucht, so bei iTunes oder wo auch immer eingeht.
Und Phil mit V-I.
Ach ja, das sollte ich noch dazu sagen, Phil mit V-I, also Phil wie wenig.
Voll das Wortspiel, yeah.
Ja, und da, also den mache ich mit dem Danny und dem Joscha und wir reden einfach über Podcasts, die wir gehört haben, die ein Redebedürfnis in uns ausgelöst haben, über Podcasts, die wir empfehlen möchten, die wir deabonniert haben, weil sie irgendwas getan haben, was uns gestört hat und ja.
Ja, ich habe schon die erste Folge gehört, also nicht die Nullnummer, sondern die erste Folge und ich fand die schon sehr überzeugend.
Na, das freut mich doch.
Ja, also kann ich auch weiterempfehlen.
Sehr schön.
Geht zwar 3 Stunden, ne? Also für Leute, die so lange Podcasts nicht mögen, da ist es überhaupt nichts. Aber ich mag ja sowas und hat mich sehr gut begleitet, so durch die Straßen von Leipzig. Ja.
Sehr schön. Ich habe es mir auch teilweise nochmal angeguckt, in erhöhter Geschwindigkeit, da kann man sich das ganz gut anhören. Ja.
Okay.
ja. Jetzt haben wir hier einen Gast und ich weiß gar nicht so richtig, wie wir die Verabschiedung machen wollen.
Ja, Stefan.
Das ist jetzt eine Premiere.
Ja.
Stefan, ich würde mich total freuen, wenn du uns auf Schweizerdeutsch Tschüss sagen würdest.
Oh ja.
Ja, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und merci für Sie, Hörer, der Zugast. Und danke vielmals, dass ich bei euch Gast sein durfte. Ja, es ist mir eine Ehre.
Vielen, vielen Dank. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du mitgemacht hast. Und ja, dann wünschen wir dir erstmal ganz viel Spaß beim Harry Potter lesen und schauen.
Oh ja, da wirst du sehr viel Spaß noch haben.
Und generell beim Film schauen und wir hören uns, lesen uns auf Twitter ja auf jeden Fall weiter. Genau, und unseren Hörerinnen und Hörern wünschen wir auch eine schöne neue Woche. Und wir hören uns dann auch bald wieder.
Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.